Wir sind wieder da und wir befinden uns diesmal wieder in einem Monat eines Themengebiets.
Yes, und wir befinden uns bei mir in meiner Wohnung und sind seit langer Zeit wieder zusammen. Exactly.
Exactly. Und wir nehmen diese Woche ein der Meisterwerksfilme schlechthin auf. Also ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht erkannt habt an unseren Rätseln oder einfach, weil letzte Woche war Goodfellas und ihr wisst, wir sind im Mafia-Genre. Also was, wenn nicht dieser Film?
Absolutely.
Diese Woche geht es um
The Godfather. Bim, 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 ein mehrfach prämierter Film von der AFI, den Academy Awards.
Ja, apropos AFI, das kann ich gleich vorneweg sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die AFI Top 100 List. Die bringen
halt American Film Institute.
Genau, ist vom American Film Institute. Und die haben eine Liste mit den Top 100 amerikanischen Filmen, also nicht international, sondern nur amerikanischen. Aber es ist eigentlich eine gute Liste, an die man sich richten kann. Also wenn ihr Filmliebhaber seid, geht einfach auf die Internetseite, guckt euch die Liste an und dann einfach...
Ihr könnt sogar ankreuzen. Es ist wie so, als ob wir gesponsert werden, so von der AFI. Bitte, also...
Also geht auf die Internetseite.
Genau, American Film Institute. Könnt ihr ankreuzen, welche Filme ihr schon gesehen habt.
Und dann könnt ihr es nach und nach so euch als Bucketlist machen.
Und ich glaube tatsächlich, viele Filme, die da... Also machen wir uns nichts vor. Die besten Produktionen kommen aus Amerika. Oder die bekanntesten Produktionen kommen aus Amerika. Und die Top 100 amerikanischen Filme sind halt auch ganz stark vertreten unter den besten Filmen aller Zeiten. Egal, ob international oder halt,
ja. Und das ist halt eine Liste, da ist wirklich für jeden was dabei. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und The Godfather ist einfach Platz 2. Und das Krasseste ist...
Platz 1 ist Citizen Kane, oder?
Platz 1 ist Citizen Kane und Platz 2 ist The Godfather. Und das ist der einzige Film, wo sowohl der erste als auch der zweite Teil in der AFI-List sind.
Absolut. Und viele sagen sogar, dass die Fortsetzung besser ist als der erste. Aber weil wir es uns nicht zu kompliziert machen wollen, behandeln wir heute den ersten Teil der Paten-Trilogie. Aber davor eine kleine News-Section, wieder von Katie eingeleitet.
Genau, wir machen vorher wie immer die News. Genau, das klang ein bisschen nach Star Wars. News habe ich diese Woche nicht so viel. Weißt du, manchmal gibt es Wochen, da habe ich richtig viele News für euch und ich habe das Gefühl, das Internet explodiert und alle Studios hauen ihre News gleichzeitig raus. Und dann gibt es Wochen, da gibt es weniger News.
Ich habe aber eh das Gefühl, irgendwie jetzt so, wo wir in der Postphase von der ersten Corona-Phase sind, ist es so, also es kommen immer wieder nur so News an von wegen, hier wurde ein Zoom-Meeting gemacht. Hierzu gab es eine Zoom-Präsentation, Pressekonferenz. Weißt du, es ist so...
Ja, aber viele haben ihre Produktion ja schon wieder in Angriff genommen.
Ja, das stimmt. Also. Aber es wird irgendwie nicht mehr so ein großes Tram-Tram gemacht.
Ja, weil es jetzt irgendwie, man hat sich so dran gewöhnt. Das ist jetzt die neue Realität irgendwie.
Ja.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall, was wir für euch haben, für alle Quentin Tarantino-Fans da draußen, zu Kill Bill soll eine Sequel entstehen.
Das wissen die Quentin Tarantino-Fans schon.
Genau, also das sind jetzt nicht die News, das sind nur die Rahmenbedingungen der News.
Genau.
Und in dieser Sequel möchte die Vivica, heißt die so, Vivica? Oder Vivica. Ja, Vivica. Man merkt schon gleich, ich habe es italienisch ausgesprochen, weil es gleich um den italienischen Godfather geht. Genau. Ja. Aber Vivica A. Fox hat nämlich gesagt, dass sie für die Sequel möchte, dass ihre Tochter von Zendaya gespielt wird.
Und für die Leute, die Kill Bill gesehen haben. Ihr erinnert euch bestimmt an den Zeitpunkt, wo die Bride / Kiddo / Uma Thurman ankommt und die ganzen Leute recht sozusagen, die an ihrem vermeintlichen Tod, also die wollten die ja umbringen, aber haben es nicht geschafft, daran schuld waren. Und eine davon war eben gespielt von Vivica A. Fox und ich weiß aber nicht mehr, wie der Name von der war. Anyways, Kiddo hat die umgebracht und dann in der Küche taucht dann die kleine Tochter auf und das ist wirklich richtig perfekt für Zendaya. Das wäre so perfekt für Zendaya, weil die einfach wirklich genauso aussieht. Sie ist auch so halb schwarz, hat so richtig viele Locken, kommt so an, guckt die so an, weiß gar nicht, was gerade los ist. Und genau dann sagt die Bride, was dann auch natürlich Tarantino dazu veranlasst hat, ein Sequel zu machen, sagt dann so, hey Kind, ich hatte eine Rechnung mit deiner Mutter offen, aber wenn du eines Tages Rache suchen solltest, dann verstehe ich das, also dann, also weißt du, respektiere ich das. Mhm. Und deswegen wäre das ziemlich nice, wenn das so wäre.
Ja, und sie hat auf jeden Fall jetzt die Studios aufgefordert, oder, sage ich mal, hat von denen verlangt, dass sie auf jeden Fall Zendaya fürs Casting considern und die für die Rolle
sich. Das wäre krass. Weil das wär krass.
Also ich würde Zendaya halt voll zutrauen.
Ich würde sie ja auch voll zutrauen. Und ich glaube, es wäre ein nächster Schritt in ihrer Karriere, in dieses mehr Ernsthaftere. Weil ich finde, Zendaya hat sowieso schon so eine krasse Entwicklung als Schauspielerin gemacht. Weil sie kommt ebenfalls aus dem Haus Disney. Und Disney kommt
von Shake It Up.
Von Shake It Up. Und das ist so eine Disney-Kinder-Serie, also Jugendlichen-Serie. Und ich meine, wenn man sich die Disney-Leute anguckt, klar, Selena Gomez hat auch schon ein paar gute Filme gemacht. Aber ich meine, Tarantino... Come on.
So. Vor allem, sie macht ja jetzt Euphoria. Ich und Euphoria ist schon diese krass, sag ich mal, ernst zu nehmen, die Serie. Sie ist halt raus aus diesem Kinderzeug.
Ja. Und irgendwie, wie sie die Transition gemacht hat, ist halt ziemlich krass, weil die anderen haben das gar nicht so geschafft.
Vor allem, weil sie es in so vielen Branchen macht. Sie macht ja nicht nur Film und TV, sondern sie hatte zwischenzeitlich mal ein Modelabel, sie hat ihre eigene Musik gemacht, sie macht alles Mögliche.
Ja.
Ich meine, sie hat auch schon in so Filmen mitgespielt wie The Greatest Showman. Das heißt, sie hat eine Kinokarriere schon, ja. Aber in einem Quentin Tarantino-Film mitzuspielen, ist noch mal so...
Ja, vor allem, weil viele ja sagen, es soll der letzte von Quentin Tarantino sein. Und das ist schon krass, wenn man dabei wäre beim letzten Tarantino-Film. Wobei ich glaube, dass das nicht stimmt und er das nur für sich selber sagt, damit seine Filme halt noch krasser werden. Weil klar, wenn man sich sagt, dieser Film wird mein letzter sein, das ist ja so der Scorsese-mäßige Ansatz, dann geht man natürlich ganz anders ran.
True.
Anyways, das waren die News für diese Woche.
Ja, ganz kurz und knackig.
Und der Regisseur des nächsten Films, den wir heute behandeln werden, ist ein ebenso kultgefeierter, großer Regisseur, Francis Ford Coppola.
An sich würde ich sagen, wir fangen vielleicht an mit so ein paar Production-Details, weil wir werden richtig deep in die Materie einsteigen.
Ich würde nur ganz kurz am Anfang...
So viel.
Genau, ich würde aber nur ganz kurz am Anfang sagen, mit The Godfather, also... Für die Leute, die den englischen Titel nicht kennen.
Ist der Pate.
Der Pate. Ihr habt safe schon davon gehört. Ihr habt auf jeden Fall davon gehört. Wenn ihr nicht davon gehört habt,
dann... Ihr habt Parodien davon gesehen.
Ihr habt schon mal den Satz gehört, ich werde ihm ein Angebot machen, dass er nicht abschlagen kann.
Das kommt daher. Selbst, dass man das im heutigen Lebensgebrauch so benutzt, das kommt aus dem Film.
Das kommt einfach aus dem Film.
Oder Parodien von, du kommst hierher am Tag der Hochzeit meiner Tochter.
Ja.
Irgendwie habt ihr schon davon gehört.
Ihr habt auf jeden Fall davon gehört. Es hat auf jeden Fall die Karriere... Neu entfacht damals für Marlon Brando. Es hat die Karriere gestartet für Al Pacino.
Und für Francis Ford Coppola.
Weil er wirklich davor eigentlich nicht...
Und das Ding ist, wir brauchen halt nicht mehr sagen, ihr kennt die Leute noch aus den und den Filmen. Weil natürlich haben sie danach noch richtig krasse andere Filme gemacht.
Ja.
Aber das ist ihr ikonisches Werk. Der Pate ist das ikonische Werk. Man würde eher sagen, Francis Ford Coppola, du kennst ihn von der Pate. Ja. Marlon Brando, du kennst ihn von der Pate. Al Pacino, du kennst ihn von der Pate. Du brauchst keine andere Referenz dafür.
Ja, eigentlich nicht. Und das Krasse ist einfach, dass bis zu dem Zeitpunkt, der Film ist 1972 rausgekommen, und bis zu dem Zeitpunkt, es gab Gangsterfilme, es gab Mafiafilme, das ist der die Mafia begründet hat, der wirklich die Grundsätze gesetzt hat für alle anderen Mafiafilme, die danach gekommen sind. Einfach ein Grundbaustein, nicht nur für Mafia-Filme, sondern generell für Filme.
Für das Genre. Das Ding ist, dieser Film hat das Genre geschaffen. Was Nisa gesagt hat, es gab schon Mafia-Filme, aber man hat das nicht so gesagt, das ist ein Mafia-Film.
Ja.
Das Genre ist wirklich durch den Film entstanden. Und dass man dann angefangen hat, nach diesem Prinzip, weil ein Genre hat ja immer bestimmte Eckpunkte, an denen man sich dann orientiert. Und das wurde durch diesen Film eben so festgelegt.
Absolutely.
Aber weil du eben meintest, der kam 1972 raus. Ich finde das voll interessant. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet. Der dritte kam nämlich zusammen im gleichen Jahr wie Goodfellas raus.
Mhm. Wie viele Jahre dazwischen liegen?
Genau, weil der erste kam 72, der zweite 74 dann und der dritte...
16 Jahre später.
Ja, kam erst 1990.
Ja. Genauso haarsträubend, wie die Story im Film ist, ist die Story um den Film herum und wie dieser fast nicht entstanden wäre. Und mehr dazu gibt's von Katie.
News Report.
Ich gehe weiter zu Katie.
Genau. Was ich dazu einmal vorneweg sagen kann, das ganze Ding ist produziert von den Paramount Pictures, also Paramount Studios. Und welchen Namen, normalerweise gehen wir auf die Namen nicht so ein, aber ich werde es jetzt trotzdem mit nennen, weil es für die Background Story relevant ist. Der Producer war Albert S. Ruddy. Und Paramount hat sich damals das ganze Ding basiert auf einem Buch. Und das Buch war mega erfolgreich. Mhm. Das Buch wurde geschrieben.
Il Padrino von Mario Puzo.
Genau. Und das war so erfolgreich, dass sich Paramount direkt die Rechte gesichert hat. Aber die haben dann gesagt, so okay, die hatten vorher schon mal einen Mafia-Film gemacht und der kam nicht so gut an. Und die haben gedacht, okay, vielleicht wollen Leute das nicht sehen, es verkauft sich nicht so gut. Und haben das als Low-Budget-Film gemarketet und haben den richtig lange nicht angefasst. Und letztendlich hatte... The Godfather ein Budget von 6 Millionen.
Das ist halt nichts,
Alter. Was echt nicht viel ist. Selbst wenn man sagt so, ja, aber zu der Zeit hat Paramount Filme produziert für 20, 25 Millionen.
Ja.
Und die haben einfach ein Box-Office gehabt von 246 Millionen.
Ja, was schon eigentlich dem von heute gleich kommt.
So. 246 Millionen US-Dollar ist ein ziemlich gutes.
Box-Office ist einfach das, wie vielfache? Das 40-fache von dem.
Mathe, genau. Ich glaube dir das jetzt.
Aber ist das 40-fache?
Glaube ich dir auch.
6 mal 40 ist 200.
Auf jeden Fall haben die sich dann entschieden, okay, wir machen den Film, haben den Produzenten darauf angesetzt und wollten halt eigentlich ein Low-Budget-Team. Deshalb hat Francis Ford Coppola überhaupt die Regie bekommen, weil er damals so unbekannt war. Und dann war es so, ja, der kann das dann für wenig Geld machen und so. Mhm. Aber...
Ganz kurz, Leute, ihr müsst die Zeit bedenken. 72, das Ganze ist schon in 1970 in Produktion gegangen. 68 war die große Revolution, also nicht nur hier, die 68er-Revolution, sagt doch safe was, sexuelle Revolution, alte Strukturen aufbrechen, Hippie-Bewegung, whatever. Und in Amerika ging das genauso los. Und gerade in Los Angeles, diese ganzen alten Strukturen, auch alte Filmstrukturen und Studiostrukturen, das wurde alles aufgebrochen. Hollywood wusste gar nicht, wie wird es jetzt weitergehen mit Filmen, werden die Leute überhaupt noch Filme gucken. Ähnlich eigentlich wie gerade das Problem, was wir haben mit Streaming. Und es sind so neue Formen und es war alles total unbeliebt. Filmemacher waren super unbeliebt in Los Angeles und sind dann umgezogen nach San Francisco. Und da war so eine kleine Gruppe von Filmemachern und Francis Ford Coppola war einer davon.
Crazy, ne? Dazu, wegen dem ganzen Background und so, das war nämlich auch die Zeit, wo die Italian Civil Rights League relativ groß war. Yes. Und wenn euch der Name nichts sagt, das war eine Bewegung, wir haben ja schon beim letzten Mal darüber geredet, dass einfach viel auch Italienstämmische oder Italo-Amerikaner in Amerika einfach unterdrückt wurden, schlecht behandelt wurden, keine Rechte hatten. Und dafür gab es diese Italian Civil Rights League, die viel, viel in der Zeit demonstriert hat und auf die Straße gegangen ist, um für ihre Rechte einzustehen. Mhm. Und der Vorsitz davon war Joe Colombo. Und da genieße er sich jetzt nämlich aus, weil in dieser ganzen Produktion von dem Film die großen Mafia-Familien aus Amerika richtig ihre Finger mit im Spiel hatten. Und besonders Joe Colombo, der zwar dieser Vorsitz war bei dieser Rights League, aber gleichzeitig auch voll infiltriert in der Mafia. Die Colombo-Family.
Die Colombo-Familie, sowie die Gambino-Familie, sowie die Lucchese-Familie.
Genau. Und die waren gegen den Film. Und die haben denen so viele Probleme gemacht und wollten einfach nicht, dass dieser Film umgesetzt wird. Und da gibt es so viele Hintergründe zu, wie die das gemacht haben. Wirklich, erstmal eine Sache, die ich am krassesten finde, die ich gleich vorne wegnehme. Während die Filme schon produziert haben, es wurde nicht offiziell von Joe Colombo angesetzt, aber jemand in der Mafia wollte ihm einen Gefallen tun. Und weil die wussten, dass er gegen die Umsetzung von diesem Film war, haben die von den Paramount Studios dieses Front Gate, es gibt ja immer dieses Tor, damit man erkennt, so hier ist das Studio.
Ähnlich
haben
wie bei uns in Babelsberg.
Die haben das in die Luft gesprengt.
Ach echt?
Ja. Und die haben deshalb, und jetzt kommt es nämlich auch, warum habe ich den Producer genannt, den Albert Ruddy, der hat Morddrohungen bekommen.
Ach, heftig.
Der wurde richtig krass bedroht, seine Frau wurde bedroht.
Guck mal, ich habe das alles gehört, aber warum wollte die Mafia das denn nicht? Weil die nicht wollten, dass Mafia als Wort genannt wurde im Film?
Genau, die wollten nicht, dass überhaupt so Aufmerksamkeit auf die Mafia gelenkt wird.
Ja, aber come on, die waren doch eh schon voll stark, jeder wusste Bescheid.
Aber die wollten eben nicht, dass es gerade noch mehr kommt. Okay. Also die agieren ja im Untergrund und dieser Film hätte ja voll offenbaren können. Natürlich kannten sie auch das Buch, die Mafia hat bei der Politik ihre Finger im Spiel und bei allen möglichen Leuten, bei der Polizei, die sind korrupt. Und die wollten einfach verhindern, dass so ein Mafia-Film gemacht wird.
Ja.
Und um das durchzubringen, haben die sich dann auch mit denen getroffen, haben mit Paramount, irgendwann haben sie es echt so weit gebracht, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen in die Verhandlungen. Und dann haben sie es geschafft zu sagen, okay, ihr dürft das Skript machen, aber in dem Skript dürft ihr nicht das Wort Mafia benutzen.
Mhm.
Und das Ding ist halt...
Und Cosa Nostra durfte man auch nicht benutzen.
Das Ding ist halt, die hatten das Wort eh nicht so oft drin und meinten dann so, ja, super, machen wir. Mhm. Aber die Mafia ist ja nicht blöd. Und weil Francis Ford Coppola das mega wichtig war, on location zu drehen, damit das möglichst authentisch ist, wollte er eben nach New York und in den Straßen von New York drehen. Und die Mafia meinte dann, naja, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr halt uns dafür bezahlen, dass ihr hier drehen dürft. Weil die halt natürlich die ganze Kontrolle hatten in Little Italy.
Haben sie auch noch Schutzgelder von Filmproduktionen bekommen.
Genau. Und dann war das ein Riesendrama in den Medien, weil es einfach hieß, ey, Hollywood bezahlt einfach die Mafia in New York. Ja. Das ist echt so ein Ding. Und das ist so krass, wie viel die Mafia die Finger mit im Spiel hat. Das sieht man einmal daran, dass einfach in der Hochzeitsszene ganz am Anfang richtig viele Komparsen einfach Mitglieder aus der Mafia sind.
Ja,
dass sie so kleine Rollen gekriegt haben.
Luca Brasi, der Charakter Luca Brasi, war Ex-Leibwächter der Colombo-Familie.
Ist auch bei der Mafia. Und das Krasse ist, Marlon Brando, der Vito Corleone Don spielt, Vito Corleone, also bei seinem ersten Drehtag vor der Kamera in Little Italy, war einfach, jetzt will ich den Namen nicht falsch haben, der eine Mafia-Boss da. Es waren sowieso ein paar Mafia-Leute da. Aber der Carlos Gambino saß in einem Café die Straße runter und die haben ihn beobachtet, wie er das spielt, um zu approven, ob das okay ist, wie er den darstellt oder nicht.
Oh mein Gott.
Und das ist richtig krass. Und es war wirklich dann so, haben die sich angeguckt, so können wir das durchgehen lassen? Ist das richtig, wie die das machen?
Aber es zeigt einfach, wie viel Macht die Mafia damals hatte.
Richtig viel.
Ich glaube, die Mafia hat immer noch Macht, aber ich glaube, es ist schwerer geworden, dadurch, dass alles so überwacht wird und so mit digital und Technologie. Und ich glaube sogar, dass vor ein paar Jahren eine Großfestnehmung war in New York. Also da wurden ganz, ganz viele festgenommen, 2017 oder 2019. Und dann war es so richtig still und dann hat man nicht mehr, so, dann hat man, also seitdem hört man hört immer weniger, es ist immer privater geworden. Ich habe auch
sowieso das Gefühl, so 70er, 80er waren so richtig die Hochtour.
Das war so die Hochtour, weil das Ding war, die Mafia war dann auch so, dadurch, dass die so beliebt waren bei den Leuten irgendwie. Das
weil
war
Mafia-Filme so, halt auch genau, beliebt waren.
Genau, weil Mafia-Filme beliebt waren, aber irgendwie die Leute waren dann so, irgendwie, die waren so flashy, weißt du, die Mafia hat richtig gezeigt, wir sind hier, wir haben das Geld, wir
haben die Casinos. Auch durch die Filme, das finde ich nämlich auch so heftig, weil... Ja.
Life imitates art und andersherum.
Weil Francis Ford Coppola, er kannte keine Leute in der Mafia, er kannte nur Italiener und hat sich daran orientiert. Er wusste auch nicht, eigentlich hätte es Don Vito heißen müssen und weil er es nicht besser wusste, hat er den Hauptcharakter Don Corleone genannt.
Mhm.
Und hat halt auch teilweise Fehler eingebaut. Auch dieser Begriff, dass man jemanden Godfather nennt, also Pate. Das hat die Mafia alles danach übernommen. Die fanden das in dem Film so geil, dass sich die Mafia an dem Film orientiert hat.
Ja.
Also ja. Und dann, was halt am Ende für mich so richtig Mindblow war, einfach um das abzuschließen, inwiefern die Mafia integriert war in die Filmproduktion. Das FBI hat sich später eingeschaltet. Und selbst die ganzen Producer und so wurden von der FBI überwacht. Weil die einfach wussten, wie eng einfach, die haben sich halt miteinander getroffen, Verträge geschlossen und so.
Und ist so ein Vertrag nicht eigentlich für nichtig, wenn die eine Partei...
Naja, zum Beispiel solche Sachen wie, ihr dürft das Wort Mafia nicht im Skript benutzen. Mhm. Dafür hatten die ein extra Treffen irgendwo ausgemacht, wo sich dann dieser Ruddy getroffen hat mit dem Columbo und die darüber gesprochen
das
haben
ist
und
ja
so.
Auch so heftig.
Und das FBI wurde halt dann darauf angesetzt, dass die Produktion auch überwacht haben.
Mhm.
Und ganz am Ende, der letzte Day des Shootings, die letzte Szene, die gedreht wurde für den Film, parallel dazu wirklich nur ein paar Häuserblocks weiter die Straße runter, gab es eine große Demonstration dieser Italian Civil Rights League.
Mhm.
Und weil die ganzen anderen Familien der Mafia nicht approved haben und es nicht gut fanden, dass dieser Joe Colombo Verträge mit Hollywood gemacht hat, sich auf die eingelassen hat, die mochten auch diese Italian Civil Rights Movement nicht, die waren einfach gegen diesen Typen, wurde er noch während der Dreharbeiten einfach nur ein paar Häuser runter erschossen in der Öffentlichkeit.
Stimmt. Und die haben es auch gehört, oder? Haben die das nicht gehört?
Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Dieser Film... wurde dadurch, wie gesagt, hat die Mafia beeinflusst, aber wurde auch krass davon beeinflusst, weil auch die Schauspieler, auf die wir gleich zu sprechen kommen, dadurch richtig krass ihr Schauspiel natürlich anpassen konnten. Die ganze Zeit waren Mafia-Leute am Set.
Ja.
Genau.
Interesting. So viel zum Hintergrund.
Ja.
Aber ja, wir haben schon gesagt, Namen wie Marlon Brando, also, der ist ja leider schon tot, aber der Mann war ja sowieso absolut, also auch als er schon gelebt hat, war er...
Der ist 2004 schon, gestorben.
Ja, er hatte schon damals Legendenstatus. Ich weiß, er hat so in Filmen mitgespielt wie A Streetcar Named Desire, steht auch auf der AFI-List. Da habe ich aber noch nicht angeguckt.
Marlon Brando ist viermal auf der AFI-List.
Mm.
Und ich habe geguckt, Francis Ford Coppola ist auch mehrmals auf der AFI-List. Francis Ford Coppola ist insgesamt dreimal auf der AFI-List für Godfather
1, 2 und Apocalypse Now.
Apocalypse Now. Marlon Brando ist viermal auf der AFI-List. Kein anderer ist so oft einfach... Da weiß man schon gleich, okay.
Yes. Und Al Pacino, ich meine, come on. Der ist auch inzwischen schon so alt. Das ist so heftig. Und da war noch so Babyface Pacino.
Ja, da war er noch so voll jung.
Kleiner Michaele.
Aber die haben das sowieso teilweise auch vom Alter. Marlon Brando war, als der Film gemacht wurde, 47, glaube ich. Genau, 47. Und er sieht ja so viel älter aus.
Ja, die haben ihn richtig alt gemacht.
Aber so gut, da auch Props direkt an der Stelle für Make-up von Dick Smith, der dafür zuständig war, Brando so zu machen.
Ja, ja. Vor allem jeder kennt auch dieses Bild von dem Paten, wie er da sitzt und jemanden zu sich hinruft. Jeder hat dieses Bild safe schon mal gesehen. So.
Der Rest vom Cast, der James Caan spielt Sonny Corleone.
Santino, Sonny Corleone. Sowieso, ich habe das Gefühl, bei der Mafia, das ist sowieso immer dieses, sie haben ihre Namen, aber dann haben sie immer Spitznamen und dann werden die immer so noch mit dazu genannt.
Ja, so wie beim letzten Film mit Big Nose, was auch immer.
Two Times, Tommy und ja. Sowas, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist so ein südländisches Ding. Ich erinnere mich, dass es in der Türkei zum Beispiel auch so ist, dass die Leute so einen Spitznamen bekommen und dieser Spitzname ist dann so voll sowas wie zum Beispiel, sowas wie der Krumme, weil der immer krumm läuft. Aber es ist halt voll nicht beleidigend gemeint. Es ist irgendwie bei den Südländern voll dieses so, eine Beobachtung und so nennen wir den, hey, krummer Tom, komm her. Weißt du, wirklich so. Und der Typ ist so, hey, ja, ich bin der krumme Tom. Weißt du, das ist so, das bin ich, that's me. Wirklich. Und das ist null beleidigend. Das ist einfach nur so, jeder hat halt seine Eigenheiten und daran weiß man, wer das ist. So.
Geil.
Ja.
Genau, und wer auch noch eine mega Größe ist, wenn euch der Name jetzt nicht sagt, ihr kennt diesen Schauspieler auf jeden Fall, yes. Robert Duvall.
Robert Duvall. Der ist mir letztens, das ist so krass, ich habe den Paten einfach mit 12 gesehen.
By the way, der Film ist ab 16.
Ja. Dazu gibt es eine lustige Anekdote. Mein Vater hat mir diesen Film gezeigt, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, ich finde Filme so cool und so. Und dann meinte der so, ja, du hast noch gar keinen richtigen Film. Mein Vater ist sowieso der Meinung, ich habe noch keine richtigen Filme gesehen. Und ich so, hey, ich habe doch Der Pate geguckt. Und dann kommt immer so, ah ja? Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Film. Dann kommt immer so, immer das Gleiche. Und dann haben wir diesen Film geguckt. Und es gibt eine Szene, in der ein Filmproduzent, das ist auch lustig, das Filmproduzenten Filme machen. Es gibt einen Filmproduzenten, der will diesem italienischstämmigen Sänger keine Rolle geben in dem neuen Blockbuster-Film, weil er möchte nicht, dass es ein Star wird.
Das ist Johnny Fontaine.
Johnny Fontaine. Ich habe eh das Gefühl, Johnny Fontaine in dem Film soll ein bisschen Frank Sinatra darstellen. Der soll
so 100% Frank Sinatra darstellen. Und Frank Sinatra hat es so gehasst, weil nach dem Film haben das alle gedacht und alle damit assoziiert.
Aber Frank Sinatra hatte auch was mit der Mafia zu tun. Natürlich,
hatte er. Aber deshalb hat er es gehasst, wirklich. Er hat es
ja, anyways, dieser Johnny Fontaine hat sich dann an seinen Godfather, an seinen Paten gewandt. Und er hat dann gemeint, ja, okay, gut, wir kriegen das hin, du kriegst die Rolle. Obwohl das wirklich in einer Woche soll geshootet werden und er hat die Rolle noch nicht. Und dann haben sie es irgendwie hingekriegt, dass dieser Filmproduzent ist morgens aufgewacht. Da gibt es diese eine richtig blutige Stelle, dann zieht er die Decke von sich.
Jeder kennt die Szene,
da liegt dieser abgetrennte Pferdekopf von seinem meistgeliebten, teuren Superpferd. Und es liegt in seinem Bett und er schreit und er hat dann so voll die Panik. Und dann hat er erst kapiert, ah, okay, krass, diese Leute meinen es ernst, dann gebe ich ihm doch die Rolle. Und dann haben sie es so bekommen. Auf jeden Fall, diese Szene kam und ich war 12. Und ich gucke so meinen Vater an und der so, ach, mach dir keine Sorgen, das ist ein Klassiker. And that's how I got introduced to the Mafia movies.
Das schaffst du schon.
Aber das habe ich dann noch nicht ganz kapiert gehabt. Und dann mit 15, ich glaube an meinem 15. Geburtstag, hatte ich zwei Freundinnen bei mir zu Hause und wir haben irgendwie Kuchen gegessen und dann haben wir den Paten geguckt.
Diese Side-Info und wir haben dabei Kuchen gegessen.
Ja, wir haben wirklich, weil ich erinnere mich, das war so ein richtig süßer Kuchen, so ein russischer Kuchen und haben währenddessen den Paten geguckt und ich meine, der Film geht 3 Stunden, also der ganze Kuchen war fertig. So.
Da haben wir gleich wieder das Thema, ne? Gute Mafia-Filme, wenn du einfach die ganze Story erzählen musst.
Es ist ein Epos. Du brauchst
Zeit dafür. Ich habe sowieso echt das Gefühl, auch wenn man die AFI-List mal durchgeht, alles oder einfach Filme, die ich persönlich auch so krass wertschätze. Natürlich gibt es kurze, gute Filme, das will ich gar nicht verleugnen, aber wenn man was gut erzählen will, das braucht seine Zeit.
Vor allem, wenn man gerade, das ist ja das Ding, dass sie, wie sie es verpackt haben, es war nicht als Mafia-Film verpackt, sondern als Familienfilm. Es geht um quasi einen König und seine 3 Söhne.
Und Ehre.
Genau, und aber generell um dieses Familie und eine Familiengeneration zur nächsten Generation darzustellen und so ein Generationenbild zu schaffen. Das dauert. Also das ist dann einfach, das muss sich ja ziehen und auch die Erzählzeit muss länger sein.
Das sehe ich genauso.
Absolutely.
Genau, auf jeden Fall zum Cast. Wie gesagt, der Tom Hagen ist Robert Duvall.
Genau.
Und Lenny Montana, was wir schon gesagt haben, Luca Brasi. Und ich mag Luca Brasi richtig gerne.
Ich mag Luca Brasi auch richtig gerne.
Und wir nehmen uns jetzt auch ein bisschen Zeit, hier über die Charaktere so zu reden. Genau. Weil ich muss sagen,
weil ich glaube, es ist echt viel Name-Dropping, auch was ich gerade gemacht habe. Ich habe das gerade voll gemerkt. Ich dachte mir so, boah, Leute, die das noch gar nicht geguckt haben, wissen gar nicht, wovon ich rede.
Ja, und ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand ihn gut, aber es war auch so, ich habe den mit meinem Papa geguckt. Ich wusste, es ist ein Klassiker, ich lasse mich drauf ein. Und das war so die Phase, wo ich auch für viele Klassiker einfach geguckt habe, um sie mal gesehen zu haben.
Genau, so ging es mir auch damals.
Und ich habe den Film an richtig vielen Stellen nicht verstanden. Im Sinne von, ich wusste schon, was abgeht, aber ich weiß nicht, wer welche Leute waren. Es war plötzlich, das ist Luca Brasi, das ist Clemenza, das ist der. Dann kommt der. Und plötzlich, für mich sahen die auch irgendwie alle gleich aus. Und
ich glaube, weil wir auch keine Italiener sind, ich glaube, Italiener, die das geguckt haben, konnten sich schneller die Namen merken. Genau. Und für uns war das
so, Für mich waren die Namen alle neu. Für mich, es war halt ein sehr, sehr männerlastiger Film. Und die waren ja auch alle, sollten so diesen sizilianisch-italiano-amerikanischen Stil haben. Dadurch sahen die für mich auch alle sehr ähnlich aus und ich bin gar nicht mitgekommen und wenn man den dann aber mehrmals guckt und dann weiß, ah, das ist der und man richtig versteht, wie man gerade sieht, dann kann man es noch viel, viel mehr appreciaten. Ja. Aber deshalb beim ersten Mal gucken, fühlt euch nicht überfordert. Es ist normal, wenn man ein bisschen durcheinander kommt, aber alleine für die Cinematography, also die ganze Kunstform des Films ist es schon... Ja. Es ist okay, wenn man zwischendurch verwirrt ist, es lohnt sich trotzdem.
Also ganz kurz, dass ihr die Namen schon einmal gehört habt, die Hauptcharaktere. Es gibt so im ersten Teil vom Paten, und darum geht es eigentlich auch in dieser Folge, im ersten Teil vom Paten spielt, also der Don ist immer der Pate und dann wird immer der Name angehängt und der heißt Don Vito Corleone. Corleone ist der Familienname. Wird von Marlon Brando gespielt und der hat 3 Söhne und 1 Tochter. Und die 3 Söhne sind Santino, Sonny genannt, Michael, Mikey von genannt. Al Pacino also gespielt. Michael, Mikey genannt. Santino, oder Michele. Oder Fredo. Fredo gibt's auch noch. Und die Schwester Conny. Und das sind die 4 Kinder vom Paten.
4 in An... Obwohl der...
Stimmt, und Tom Hagen ist dann noch das 5. Kind.
Genau, weil aber Tom Hagen ist kein Blutskind, sondern ist nur somit in die Familie aufgenommen, der von Robert Duvall gespielt wird. Ja. Und das ist halt im Film auch relativ wichtig, warum dann später Sachen mit ihm passieren, warum er...
Genau. Ja. Absolutely.
Ein paar Hintergründe zum Casting, weil ich habe echt in diesem Film auch wieder gemerkt, ich dachte ja immer so, Hauptsache irgendwie beim Film, und ich habe eigentlich so gedacht, so, warum nicht eigentlich auch mit beim Studio engagiert sein? Und das Studio bringt ja auch die Filme nach vorne. Aber jetzt habe ich so richtig gedacht, so, nein. Nein, du weil willst das kein Studio-Head sein. Das Studio weiß nie, versteht nie die Vision von den Filmemachern. Nie. Und ist immer nur so, nee, Geld und dies und das und jenes und den wollen wir nicht und den wollen wir nicht und der ist zu unbekannt. Die wollten, ohne Witz.
Das Ding ist aber auch, guck mal, Katie. Es gibt safe Production Heads und Studio Heads, die das kapieren. Nur das Ding ist, der Pate war ein revolutionärer Film, so wie ganz viele aber von diesen 100 besten
Filmen. Die großen revolutionären Filme machen immer Sachen, die das Studio nicht wollte.
Das Ding ist, die machen Sachen, die davor noch nie gemacht worden sind und deshalb, die bergen Risiko.
Deshalb bin ich gerade ein bisschen Anti-Studio.
Ja, klar.
Weil wenn das Studio bekommen hätte, was sie wollten, dann...
Safe, Alter, ciao.
Die wollten erstmal Al Pacino nicht für die Rolle, weil sie meinten, Al Pacino ist zu jung. Er ist zu unerfahren und zu unbekannt.
Er ist zu klein.
Letztendlich, das Witzige ist, Michael Corleone, später hat Al Pacino eine Nominierung bekommen bei den Oscars als bester Nebendarsteller. Und das war so voll das Ding, hä? Der ganze Film geht um den Werdegang von Michael Corleone, wie er eigentlich der neue Pate wird. Ja. Aber Hauptcharakter, den Oscar hat halt bekommen Marlon Brando für Vito Corleone. Aha. Und es war halt so... Die haben halt dann damals gesagt, so, ja, aber diese tragende Rolle von Michael, weil es geht in dem Film um Michael, können wir nicht so jemandem geben. Aber sowieso Francis Ford Coppola
musste jeden Tag kämpfen. Er musste in der ganzen Pre-Production-Phase kämpfen. Er musste am Set jeden Tag kämpfen. Er musste wegen den Hintergrundsachen, die ganze Zeit war er auf dem Radar der
Mafia. Aber er war da auch richtig schlau, weil er es dann echt so gemacht hat. Er hat gesagt, okay, das Studio will nicht, dass ich ihn benutze. Dann hat er richtig früh einfach in dem Drehplan festgelegt, wir drehen jetzt die Szenen mit Pacino, wo er den Polizeiofficer und den...
Achso, Solozzo.
Solozzo, sorry. Wo er die beiden umbringt. Mhm. Und wenn die Szene abgedreht ist, dann kann Paramount ihn nicht mehr feuern. Und dann hat er sich einfach so gesagt, weißt du, ich drehe die Szene gleich, dann ist Al Pacino sicher am Boot und dann können die nichts mehr machen.
Ich will sowieso, ich habe es bei mir in den Notizen gemacht, weil immer Francis Ford Coppola schreiben dauert lange. Ich nenne ihn ab jetzt FFC. Okay?
Okay. Genau. Das war auf jeden Fall schon schwierig. Dann, als Paramount Studios die ersten Szenen gesehen haben, weil die haben relativ chronologisch gedreht und die ersten Szenen sind von dieser ganz epischen Szene auch gewesen, was die Anfangsszene ist.
Oh mein
Gott. Von dem
Gespräch zwischen den Paaren. Oh mein Gott, ist das gut. Das ist so gut. Und Paramount mochte die nicht. Cinematografisch ist das so gut.
Paramount meinte, es ist zu dunkel. Die waren richtig unzufrieden.
Weißt du warum? Weil Film, auch wieder filmhistorisch, Filme wurden zu der, deswegen, das ist das Revolutionäre, nicht nur für Mafia-Filme, sondern generell für Filme, dass er Schatten und dass er diese Dunkelheit so krass eingesetzt hat als Regisseur. Weil bis dahin, Filme waren so, Grease ist aus dieser Zeit, das sind alles sehr hell belichtete Leute, bunt, poppig, alles so.
Und damals, es war ja auch die Zeit dieses 3-Point-Lighting. Das war immer ganz normal, dass du jeden Schauspieler aus drei Perspektiven ausgeleuchtet hast. Die hatten immer drei Spots auf sich, damit sie aus jeder Seite perfekt ausgeleuchtet sind.
Ja. Und dann kommt Francis Ford Coppola und macht so, dass immer das Gesicht Hälfte schwarz ist, Hälfte ist belichtet.
Die meiste Zeit, wenn man das auf einem shitty Fernseher guckt, sieht man nichts, weil es einfach nur zu dunkel ist.
Ja, ja.
Und dann größter Fight war einfach für Marlon Brando. Weil Marlon Brando, wie gesagt, er war damals
er galt schon halt so als schwieriger eine Größe. Typ, ne?
Er hat schon so viel gemacht. Aber dadurch war er auch sehr schwierig.
Ja.
Und das Studio meinte direkt so zu, ich habe es mir aufgeschrieben wortwörtlich, denn Francis Ford Coppola, FFC, sorry, war im Gespräch mit dem President von den Paramount Studios und er meinte, as President of Paramount Pictures, Marlon Brando will never appear in this motion picture. Und dann meinte er so, ich will nichts mehr davon hören, er macht es nicht. Francis Ford Coppola hat sich wirklich auf den Boden geschmissen und meinte so, es macht alles keinen Sinn, wenn ich den nicht mal considern darf, den ich mir vorstelle und ihr mir das verbietet, dann können wir es auch gleich lassen.
Aber da merkt man, wie der Regisseur einfach wieder so ein Standing braucht. Du brauchst als Regisseur einfach ein Standing und musst sagen können, nein, das ist meine Vision und es muss gemacht werden und zwar aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund.
Ja, und du musst auch wirklich für deine Ideen einstehen und sagen, ich will das und das muss so. Ja. Und darfst dich nicht unterkriegen lassen, weil die dann echt gesagt haben, okay, wir machen einen Deal. Du darfst ihn nehmen, beziehungsweise casten, aber wir brauchen drei Bedingungen. Erstens, er muss einen Screentest machen und Marlon Brando zu der Zeit macht keine Screentests.
Mhm.
Das war, er hatte so eine Größe, er war so, I mean, please, either you want me or you don't.
Ja.
Dann hieß es, als zweites, er muss das für nichts machen, er kriegt keine Bezahlung, er muss es einfach so machen. Und die dritte Bedingung war, er muss eine $1 million Bond, also so eine, wie so eine Versicherung geben, dass der Film wegen seinen Shenanigans und Problemen und Diva-Lichkeiten und was auch immer keine Verzögerung hat.
Oh mein Gott.
Und die waren so richtig, richtig strict. Und dann dachte sich Francis Ford Coppola
wegen
so,
seinen Shenanigans.
Dachte sie so, okay, no problem, I do it. Und er ist dann zu Marlon Brando gegangen und hat das richtig schlau gemacht, weil er gesagt hat, das ist kein Screentest, wir machen so einen Prop-Test. Ich habe hier ein bisschen Käse, ich habe hier ein bisschen italienische Salami und wir gucken einfach mal, Bobby, wie du dich
Francis
so fühlst.
Francis Ford Coppola hat immer überall so
tricky, tricky, tricky.
Ja, und hat ihn dadurch ein bisschen so an mich selber.
Und hat ihn dadurch ausgetrickst, aber wirklich so begeistert, wie Marlon Brando das gemacht hat, wirklich. Er hat sich dann so Schuhpaste in die Haare gemacht, damit, weil er hatte eigentlich blonde Haare, damit die dann so dunkel werden. Mhm. Er hat sich Kleenex-Taschentücher so in die Wangen reingetan.
Merkt man
weil
auch
er
voll.
Meinte so,
wenn man es weiß, so, merkt man es voll.
So Mafia-Leute, die haben doch immer so ein Bulldoggen-Gesicht. Ja. Und hat das dann so wirklich diese Transformation einfach gemacht. Und die haben das halt alles gefilmt. Und als Francis Ford Coppola das dann nicht dem Head von den Paramount Pictures, sondern dem Head von der Gruppe der Paramount Pictures, der noch ganz, ganz viele andere Unternehmen hatte, gezeigt hat, war er so, wow, okay, you got it, do it. Und dann war es auch so, okay, dann musste er diese $1 million Bond natürlich nicht zahlen, weil das war dann so, okay, ja, er ist so gut, nimm ihn. Ja. Aber trotzdem wurde er richtig schlecht bezahlt für die Rolle.
Ja, er hat $6 million Budget für einen Film, also... Please, so.
Ja, und wenn man mal bedenkt, überlegt euch mal so, welcher ist der größte Schauspieler, an den ihr in der heutigen Zeit denken könnt. Und klar, wenn er eine Diva ist, will ihn keiner engagieren, aber man weiß ja, die werden super bezahlt. So ein Chris Evans, ein Robert Downey Jr.
Kriegen wie viel Geld Film, die kriegen 25 Millionen pro Film.
Und Marlon Brando war damals so eine Größe, aber war halt auf dem absteigenden Ast wieder, weil sie eben... keiner ihn wollte, wenn er eine Diva
wegen
ist.
Wegen seinen Shenanigans.
Und haben ihn deshalb richtig schlecht bezahlt. Das ist so, als würde man so sagen, so, ey, ich will einen Chris Evans in meinem Film, aber ich bezahle dir nur voll wenig.
Ja, Leonardo DiCaprio, aber du musst es für kostenlos machen.
Ja, aber mach mal pro bono.
Wow, alles klar.
Ja, crazy.
Anyways, das sind so die Leute. Ich glaube aber tatsächlich nach Al Pacino und Marlon Brando, die anderen Schauspieler, von denen habe ich tatsächlich gar nicht. Robert Duvall ist letztens noch vor... 3 Jahren in The Judge aufgetreten, zusammen mit...
Robert Downey Jr.
Mit Robert Downey Jr. und hat seinen Vater gespielt und er war früher Richter und jetzt ist der Richter. Der Richter, ne? Judge, habt ihr bestimmt gehört, habt ihr vielleicht gesehen, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall auch nominiert als bester Nebendarsteller damals, das weiß ich noch.
Apropos Nominierung, das können wir ganz kurz raushauen.
Oh ja.
Wie gesagt, Marlon Brando hat den Award bekommen für bester... Hauptdarsteller, hat ihn nicht angenommen.
Stimmt, und dann ist da doch dieses eine Indianermädchen aufgetaucht.
Sasheen Littlefeather. Und damals... Dieses
Native American...
Genau, weil...
Oh, stimmt.
Das ist nämlich das Ding, weil ich verstehe immer diesen Hate gegen Marlon Brando nicht. Weil viele sind immer so ein bisschen so, ja, ja, der war dann am Ende so abgehoben.
Der ist halt so ein bisschen wie Joaquin Phoenix. Ne? Joaquin Phoenix tritt ja auch auf seine Preise entgegen und redet dann halt von Umweltthemen und von anderen
politischen Sachen. Und damals war das halt gar nicht gut angesehen. Nee. Man muss mal überlegen, Marlon Brando war, was das angeht, ein bisschen der Vorreiter. Aber heute ist es normal, man sieht die Oscars, irgendwer macht so eine Rede.
Und damals war es so, boah, warum musst du jetzt hier Boomer sein? Und
genau, und wirklich, Session Littlefeather wurde ausgebuht. Sie kam auf die Bühne und
hat gemeint, ich darf jetzt hier auftreten im Namen von Marlon Brando und diesen Preis entgegennehmen, aber er kommt nicht, weil...
Genau, weil es nicht sein kann, wie Native Americans dargestellt werden in der Filmindustrie.
Ja.
Eigentlich so Probleme, die wir heute
und
noch haben.
Und das Krasse ist, wenn sowas heute wäre, würden einfach die Schauspieler klatschen.
Und damals wenn ihr euch wurde das, sie ausgebuht.
Wenn ihr euch das Video anguckt, vielleicht können wir kurz was einblenden hier.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me.
Die wurde einfach ausgebuht von den Filmschaffenden.
Vor allem, alle fanden das richtig schlimm und auch so, was fällt Brando ein, das hier dafür auszunutzen und so. Er war einfach ein Vorreiter.
Voll. Er war einfach so, ey, mir scheißegal, ob ich den Oscar kriege, ich gehe da nicht mal hin.
Ja. Aber dafür, ich meine, er ist später auch ein bisschen verrückt geworden bei einem Filmprojekt. Das wurde nämlich auf Tahiti gedreht, in Französisch-Polynesien. Und dann hat er sich da einfach eine Insel gekauft. Ihm gehört einfach so eine kleine Insel in Französisch-Polynesien.
Gehörte. Er ist ja tot.
Als ob die jetzt nicht seiner Familie gehört oder so.
Hatte er Familie? We don't know. It's time for some...
Er hat Familie.
Gossip. Nein, Spaß. Nein, ja, nein.
Auf jeden Fall, das erstmal zu dem Award. Dann haben sie den Award bekommen für Best Picture, because, obviously.
Auf jeden Fall.
Und für Adapted Screenplay.
Das ist so krass. In 2 Jahren wird der Film 50 Jahre
Jubiläum. Ich wette, es gibt wieder ein Jubiläumsinterview.
Safe.
Und nominiert. Der Film hatte insgesamt so viele Nominierungen. Er hat halt 3 Oscars gewonnen und dann war er nominiert. Al Pacino, Robert Duvall und James Caan waren alle nominiert für Best Supporting Actor. Das heißt eigentlich, die ganze Kategorie Best Supporting Actor war einfach nur so...
For The Godfather.
Dann
For
Costume,
The Godfather.
Costume Design,
ja.
Best Director,
ja.
Best Editing, Best Sound Mixing.
Yes.
Oh, und jetzt habe ich eine kleine Story dazu.
Ja.
Score. Wir ziehen das jetzt vor. Normalerweise kommt ja Score, das Department immer eher am Ende. Aber der Score...
Der Score ist aber auch so tragend bei diesem Film. Oh mein Gott, ist der tragend. Das ist einfach so episch. Man merkt einfach, das ist ein Epos und es kommt immer wieder vor. Aber in verschiedenen Variationen wird der Score dann gespielt.
Es gibt ein paar Scores auf der Welt. Du kannst die ersten Noten spielen und jeder weiß, was es ist. Das ist bei Titanic so.
Ja.
Tatsächlich habe ich das Gefühl, bei Pirates of the Caribbean ist das auch so.
Ja.
Und dann ist es The Godfather. Du spielst die ersten Noten und jeder weiß.
Jeder sieht den Vibe vor sich so.
Ja. Und der Score wurde nämlich gemacht von Nino Rota.
Nino Rota.
Und das ist ein Italian Composer.
Ja, aber er ist ein italienischer Komponist, stimmt. Aber er war auch schon ein Wunderkind. Der hat schon, glaube ich, mit 4 geschrieben. Also so wie der italienische Mozart eigentlich.
Und hat vorher einen Film gemacht, der hieß Fortunella. Und in Fortunella, das ist eine...
Fortunella.
Fortunella. American. Nein. Fortunella aus 1958. Und das ist eine italienische Komödie. Und da möchte ich gleich einen Clip einspielen, denn das ist der Score aus dieser Komödie.
Und Clip ab.
Und habt ihr es erkannt? Es ist nämlich einfach der gleiche Score wie für The Godfather und er hat ihn einfach nur verändert.
Das ist so cool.
Und deshalb haben sie die Oscar-Nominierung nicht bekommen. Die Oscars meinten so...
Was?
Ja, nee, weil das ist ja nicht dein Originalscore, es ist ja nur eine Abwandlung von dem, was du schon mal gemacht hast. Deshalb ziehen wir die Nominierung zurück.
Boah, die Oscar-Leute haben sich ja richtig wie die GEMA verhalten, Alter.
die GEMA
2.0. Don't GEMA on me.
Ja, aber das Ding ist, es war ja trotzdem beides von ihm, aber und vor allem, das ist ja mit einem ganz anderen Orchester inszeniert und so, aber die Noten sind eben die gleichen und deshalb.
Es ist aber krass, wie eine Sache für Komödie funktioniert und dann wird das hier eingesetzt in so einem Mafia-Epos.
In so einem Epos. Das ist wirklich Atmosphäre und da sieht man, die Noten alleine machen es eben nicht. Ja. Ein Composer ist wirklich. Ein Score funktioniert durch die ganzen Elemente und du brauchst die Vision dahinter, wie das klingt. Die Noten alleine, da denkst du, ja klar, ich kann das auch fröhlich spielen. Ich kann das traurig inszenieren. Ich kann das gefährlich
inszenieren. In Dur oder in Moll spielen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Yes, ja. Interesting. Aber ein bisschen was zu Francis Ford Coppola oder noch zum Cast?
Zum Cast. Was habe ich noch zum Cast? Nee, das haben wir schon gesagt. Nur der Lenny Montana, das ist der bei der Mafia. Aber
ja. Aber krass, dass er auch wirklich Montana heißt.
Das fand ich aber ganz witzig, denn die Szene, ich mag Luca Brasi voll. Luca Brasi ist so der Helfershelfer von Vito Corleone, der so die...
Der die Drecksarbeit macht.
Genau.
Man sagt am Anfang auch immer, es ist so lustig, weil, also pass auf, der Film geht los mit einer Hochzeit und Michael, also Al Pacino, kommt an mit seiner amerikanischen Freundin Kay Adams, gespielt von Diane Keaton. Die kommen an zu der Hochzeit und Michael will am Anfang eigentlich gar nicht Teil von diesem ganzen Familienbusiness sein. Familie ist wichtig für ihn, aber er will gar nicht irgendwie Teil von diesem Geschäft sein. Er hat als
Veteran, er ist Kriegsheld.
Er ist Kriegsheld. Er hat für das Land, er hat für Amerika gekämpft. Und deswegen, Familie ist für ihn super wichtig, aber er versucht sich immer so rauszuhalten und noch so ein moralisches
Gewissen zu haben. Er sagt zu Kay, auch wenn er ihr so Sachen erzählt, was sie will, dann ist so voll nosy und will immer wissen, was abgeht. Und er sagt ihr dann so, okay, aber das ist my father's business. Das bin nicht
ich. Ja, that's my family, not me. Ja. Aber dann erzählt er ihr, weil er ist halt auch ehrlich zu ihr und sie fragt immer, hä? Und wie haben sie es geschafft? Oh mein Gott, du kennst ja Johnny Fontaine. Woher kennst du ihn? Und wie hat dein Vater geschafft, ihm bei der Karriere zu helfen? Und er sagt halt total offen, mein Vater ist zu den Produzenten hin mit Luca Brasi. In 10 Minuten war der Deal geritzt.
Und dann fragt sie, hä? So entweder Waffe an den Kopf und dann so entweder deine Unterschrift ist auf dem Vertrag oder dein Hirn.
Genau. Und das ist eben genau das, was die Referenz ist zu dem, wir machen ein Angebot, was die nicht abschlagen können. Das ist eigentlich, wir drohen ihnen sonst mit Tod.
Ja. Well. Und in der Szene ist es auch, wo sie fragt, wer ist denn der große Mann, der da sitzt? Und das war Luca Brasi. Mm. Und das Witzige ist, Luca Brasi wird ihr so vorgestellt, dass er da sitzt und die ganze Zeit seine Lines probt und so übt so.
Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.
Ja, Vito, vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
Auf die Feier deiner Tochter, auf die Hochzeit deiner Tochter, weil Conny heiratet ja da. Ja.
And let your first child be a masculine one.
Ja, da hat man richtig gemerkt, was die Zeit damals, wie die noch so drauf waren. So möge dein erstes Kind ein männliches sein. Okay,
wow. Aber das Ding ist, das haben sie einfach spontan on the spot am Drehtag entschieden. Und da sieht man auch wieder, du musst so flexibel sein und einfach alles spontan am Set auch entscheiden können, weil dann siehst du, wer ein guter Regisseur ist.
Ja.
Weil dieser Lenny Montana so nervös war, das muss man sich mal vorstellen, er ist ein echter Mafia-Typ, der Leute zusammengeschlagen hat, aber jetzt, wo er am Set schauspielern soll, weil er voll nervös, dass er was falsch macht, dass er seinen Text vergisst und hat die ganze Zeit den Text geübt. Und Francis Ford Coppola meinte, das ist super authentisch, das nehmen wir, mach genau das. Mhm. Und hat dann diese Szene erst eingebaut. Einfach, weil der Schauspieler in Anführungszeichen das so gegeben hat.
Ja, das ist schon, ja. It's nice, aber Luca Brasi stirbt relativ früh in dem Film.
Ja.
Wird leider von der Gegenseite umgebracht. Sowieso, ich würde gerne so diesen Grundverlauf des Films darstellen, weil es ist ein langer Film und wenn man gerade die Namen nicht kennt, dann kann es einem sehr lange vorkommen. Einfach, dass man so ein bisschen einen kleinen Überblick hat. Also...
Pim, it's Nisa's time. Storytime with Nisa.
Storytime with Nisa. Wir brauchen so ein Intro. So. Du, 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 du. Genau. Hallo, meine lieben Freunde. Also, Szenenaufteilung sieht wie folgt aus. Es geht erstmal los mit der Hochzeit von Don Corleones Tochter Connie. Und gleichzeitig, also der Don für Vito Corleone, für den Vater, ist Familie eigentlich das Allerwichtigste. Da ist auch der größte Unterschied zwischen ihm und Michael, seinem jüngsten Sohn, Michaele. Ja. und da ist auch der größte Unterschied, weil Vito trennt ganz klar Business von der Familie, weil er sagt immer, man muss Zeit mit der Familie einplanen. Du bist kein richtiger Mann, wenn du nicht Zeit mit deiner Familie verbringst. Und gleichzeitig aber verschwindet er aber immer wieder in seinem Büro, wo dann die ganzen Männer zu ihm kommen und sagen so, ah, Vito Corleone, ich habe sie immer bewundert und ich habe dieses Problem und mit der Polizei und niemand hilft mir. Und dann besprechen die bestimmte Sachen und er bietet denen die Hilfe an und gleichzeitig bieten sie ihre Gegenhilfe an und das ist alles so unter diesem Respekt und Ehre und da ist gerade die erste Szene so important, weil es geht einfach, es ist schwarz, die Stimme von dem einen Typen, der Hilfe vom Don sucht, kommt einfach und sagt,
I believe in America. America has made my fortune and I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.
Dann erzählt er von seiner Tochter, wie er sie, dass er sie gut erzogen hat, dass dann so Typen irgendwie sie missbrauchen wollten. Und dann kommt wirklich dieser Tag direkt schon, also eigentlich ist fast alles, was Don Vito sagt, ist schon ikonisch. Zitierfähig und absolut, ja, absolut ikonisch. Am Tag der Hochzeit meiner Tochter kommst du zu mir und du kommst nicht mal als Freund zu mir. Wann hast du mich zuletzt zu einer Tasse Kaffee eingeladen? Und wenn ich das jetzt höre, ne, mit meinem jetzigen Mindset, ich bin so, ja, wann hast du mich zuletzt zu einer Tasse Kaffee eingeladen? Was willst du eigentlich von mir? Weißt du, so.
So, komm nicht nur zu mir, wenn du was von mir willst.
Genau, er komm auch halt zu so, mir wenn's, in deinen guten Tagen so. Nicht nur immer in deinen schlechten Tagen.
Ja, und auch wirklich einfach so, komm zu mir als Freund. Ja. Und er kam zu ihm so, oh, ich weiß, der Pate regelt. Weil der Typ wollte ihm Geld anbieten. Dann so, ich gebe dir, was immer du willst, egal wie viel Geld du brauchst. Weil er Angst hatte, in seiner Schuld zu stehen. Und er meinte, nein, komm zu mir als Freund. Und nicht, weil du Angst hast und jetzt was abbezahlen willst.
Absolut. Also ich feiere auch Vito Corleone, sein ganzes Mindset und seine, wie er dem gegenübersteht. Das feiere ich ja total. Weil das Ding ist, Vito Corleone ist nur Teil von dieser Mafia und führt das fort, weil er möchte, dass seine Kinder Gouverneure werden, Politiker werden, dass sie irgendwann für die Italiener einstehen können in ihrem Land, dass sie irgendwann repräsentativ sein können für ihre, dass für ihre sie Leute, die Fäden in dass der sie Hand die Fäden haben. In der Hand haben und nicht, dass sie das Gleiche machen müssen und auch morden müssen und eventuell, weißt du, also
das, und das ja. Finde ich halt so, viele kritisieren ja auch ein bisschen, dass der Pate zu romantisch ist und eben ganz im Gegensatz zu Goodfellas, dass ja. Nicht die brutale Seite zeigt, weil klar, Leute sterben, aber es wird halt, der Fokus liegt auch ganz woanders drauf ja. Und die zeigen eben nicht diese
Roughness-Realität genau, ja.
der Mafia. Aber genau das ist für mich eigentlich viel eher der Kern. Dass du
das ist der hast, Kern,
es
ja.
Geht um Ehre, es geht um Familie, es geht, du bist mein Freund und wir stehen füreinander ein. Und ich tue dir den Gefallen, dafür ja. Tust du mir einen Gefallen.
Ja, genau, das ist dann die Hochzeit. Dann schwenkt es weiter, Johnny Fontaine erscheint.
Oh, ganz kurz an der Stelle, das muss man auch einfach sagen. Die Hochzeit ist eine Szene, also nur dieses Event, die Hochzeit, und geht schon 30 Minuten. 25 Minuten vom Film
stimmt.
Ist nur die Hochzeit ja. Und das ist eigentlich nur das Opening. Die Hochzeit soll dir nur sagen, das ist die Familie, das sind wichtige Figuren. Das soll ja. Erstmal nur das Setting geben, wie so ein, eigentlich wie ein Establishing-Shot.
Ja.
Diese ganze Hochzeit zählt nur so als Establishing, damit du weißt,
wer Establishing 20 Minutes, okay.
Und geht einfach fast 30 Minuten.
Ja, Mann. Ja, aber da siehst du mal wieder, na gut. Naja, auf jeden Fall, dann kommt das mit Johnny Fontaine. Johnny Fontaine kommt zum Paten und sagt, Pate, ich habe dich immer bewundert. Ich habe ein Problem. Dieser Filmproduzent will mir nicht diese Rolle geben. Blablabla. Dann schwenken wir über. Es kommt quasi ein neues Surrounding, Kalifornien. Tom Hagen als Anwalt der Familie wird dann dahin geschickt zum Filmproduzenten und soll den überreden. Am Anfang dinieren die gemeinsam. Man merkt richtig, Vito Corleone ist so, er gibt immer jedem eine faire Chance, es auf eine menschliche Art und Weise zu tun. Und dann war eben diese Sache mit dem Pferd.
Dann kam schon die ikonische Pferdeszene gleich.
Absolutely. Dann natürlich absolut in dem Horror hat er dann natürlich denen zugestimmt. Johnny Fontaine hat die Rolle bekommen. Wir gehen wieder zurück nach New York. Und dann sehen wir das Gesamtbild eigentlich von der Mafia. Also es wird nie gesagt Mafia oder Cosa Nostra, aber es wird immer gesagt, okay, 5 Familien. und die, man muss immer gucken, okay, wer hat welches Revier. Und ich glaube tatsächlich, dass New York auch eingeteilt wurde. Also Manhattan war von der Familie, Bronx war da, Brooklyn war
das
da.
Das sagen die ja auch. Es gibt nämlich am ja. Ende des Films ein Zusammentreffen, kurz fast forward, Vito Corleone, es einen Anschlag auf ihn gibt, er wird angeschossen, er erschossen, kriegt 5 Kugeln, mhm. Ist ganz, ganz lange krank, muss von seinen Söhnen vertreten werden mhm. Und wenn er aber wiederkommt, sagt er, okay, dieser Mafia-Krieg der Familien muss aufhören, holt sich alle großen Mafia-Köpfe an einen Tisch und dann hast du so, danke, dass du gekommen bist von Rhode Island, danke, dass du gekommen mhm. bist aus der Bronx,
ja.
Danke, dass du, und du siehst richtig so, jeder hat sein Revier
jeder in hat sein New York. Revier, genau. Dann wird eben auch ein bisschen auf dieses Drogengeschäft wird reingesprochen, dass es halt das Konkurrenzprodukt ist, gerade unter den 5 Familien.
Da finde ich auch nämlich ich richtig cool, weil das ist auch dann an diesem Tisch Thema,
ja,
dass alle Familien sagen, so ganz ehrlich, Vito, du hast alle Politiker in deiner Gewalt, du hast überall die, sag ich mal, die Macht,
ja,
und du musst das mit uns teilen, du kannst das nicht nur für dich behalten. Und er wollte es nicht teilen in dem Sinne, weil er meinte, ich mach das nicht für Drug Business. Und alle anderen Familien sind so, Drugs sind das große nächste neue Ding, Drogenhandel ist das Ding, womit ihr Geld machen. Und Vito war so, nein, mit Drogen, es macht dir die Köpfe kaputt, das ist dreckiges, das ist ein dreckiges Geschäft, das mache ich nicht. Ja. Und da fand ich schon wieder so, da siehst du wieder so.
Ja, er hat einfach, er ist einfach ein Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann. Naja, und er wird dann in Minute 45 angeschossen, weil er hat dann natürlich nicht mit den anderen Familien verhandeln können, wollen, wie auch immer, aber er überlebt. Aber halt sehr schwer. Er bleibt dann lange Zeit im Krankenhaus, ist ein Pflegefall. Und das ist dann eben der Moment, wo Michael als erstes dann so eine Verantwortung spürt, okay.
Und aktiv wird.
Ich muss so, meinen Vater rächen.
Mein Vater.
Ja, dann, er geht ins Krankenhaus, dann kommt diese bestimmte Szene, diese eine Szene, die auch super cinematografisch richtig wichtig ist, um Michael zu etablieren, weil er wird ja dann später, es gibt ja Teil 2 und Teil 3 und er wird natürlich der neue Mafia-Boss irgendwann.
Der neue Don.
Der neue Don. Und da wird er wirklich etabliert und es wird wirklich gezeigt, wie nah er seinem Vater ist, wie ähnlich er seinem Vater ist, im Gegensatz zu seinen anderen Brüdern. Er sagt dann, wenn es sein muss, dann werde ich Solozzo erschießen. Und dann hegen die diesen Plan, dass sie alles im Restaurant vorbereiten, dass da eine Waffe ist und dass dann...
die Szene ist so unglaublich
gut. Die Szene ist richtig gut. Die ist auch cinematografisch gut, aber da kommen wir später dazu. Dann schafft er es, Solozzo und diesen einen Police Officer, der natürlich irgendwie bestochen wird von Solozzo. Solozzo ist von der Gegenfamilie sozusagen. Der erschießt ihn. Und versteckt sich dann aber in Sizilien, weil er ist natürlich jetzt voll auf dem Radar. Und wenn natürlich. Irgendeiner,
und die wussten ja auch, wenn Michael das macht, bricht Krieg zwischen den Familien aus. Ja. Weil dann, eigentlich muss man auch mal sagen, die haben einen Don angeschossen und ist versucht umzubringen. So, was denken die? Die haben versucht, den Don, das Oberhaupt einer Familie, ja, der Mafia, umzubringen. Ja. Natürlich hat das Konsequenzen. Und dann hieß es aber, naja, wenn ihr euch jetzt wieder rächt und wen anders aus einer anderen Mafia-Familie umbringt, yes, dann sind alle Heads der großen 5 Mafia-Familien gegeneinander. Und genau das ist passiert. Und damit Michael dann sicher ist und die nicht aus Rache wieder Michael umbringen, musste er sich in Sizilien verstecken.
Genau, und er versteckt sich so bei den alten Family Roots in Sizilien sozusagen. Und lernt dann auch da seine erste Frau kennen, Apollonia. Und es ist halt sofort wie so ein Thunderstorm, wie so vom Blitz getroffen. Er sieht sie
und das ist so.
Und es ist auch so cool, was seine sizilianischen Freunde sagen. Die sagen so, aber pass auf, in Sizilien sind die Frauen gefährlicher als Shotguns. Und das ist so, okay, alright. Und auch wie er einfach mit dem Vater von ihr redet und es ist alles so...
Oh, da möchte ich die Szene kurz hier einspielen.
Ja.
Da siehst du auch so richtig Michaels Temperament, weil er ist eigentlich Amerikaner. Er spricht zwar auch ein bisschen Italienisch, aber er ist dann wirklich, er sagt so zu Fabrizio, genau, übersetzt für mich und sitzt da dann und spricht einfach auf Amerikanisch mit dem Vater von der Apollonia und sagt das.
I apologize if I offended you.
Ci dispiace se l'ho offeso.
I'm a stranger in this country.
Straniero in questo paese.
And I meant no disrespect to you or your daughter.
E non voleva mancare disrispetto né a lei né a vostra figlia.
Dove è chiesto? E che parlo di mia figlia?
I'm an American hiding in Sicily.
Un americano che sta nascosto in Sicilia.
My name is Michael Corleone.
E si chiama Michele Corleone.
There are people who pay a lot of money for that information.
Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe per queste picciole per informazioni così.
But then your daughter would lose a father.
Ma allora vostra figlia perderebbe un padre.
Instead of gaining a husband.
Und das ist schon ziemlich.
Das ist schon krass. Und ich, weißt du, das Ding ist auch einfach, wir kennen sowas heutzutage erstens nicht mehr. Und zweitens, das sind auch so alte, das sind wirklich so südländische Traditionen. Das ist halt richtig so, du redest so mit dem Vater und sagst so, ich werde ihr Ehemann sein und so. Und das ist halt, es ist halt wirklich so. Und es erinnert mich immer an so, ah, das sind so die alten Geschichten, die ich noch so von meinen Großeltern kenne, weißt ja du? So.
Natürlich kann man aus feministischer Sicht sagen, so, ey, die Frau soll nicht zwischen den Männern verhandelt werden. Klar muss sie auch selber den gut finden und selber entscheiden, wen sie heiratet. Aber alleine die Tatsache, dass vorher um Erlaubnis gefragt wird, ich meine, sie kann ja immer noch Nein sagen, wenn sie nicht will.
Ja, eben. Ja, aber ich finde, das ist einfach so eine Ehrhaltung und ich finde, warum nicht? Also, es hat ja nichts damit zu tun, dass man nur den Vater fragt, man kann ja auch die Mutter fragen, genau, weißt du? Also generell einfach die Familie, weil das Ding ist, wenn du dann eine Frau heiratest, du wirst Teil der Familie.
Genau, du musst dich mit der
Familie verstehen. Du heiratest ja die Familie. Also,
auf jeden Fall.
Anyways, irgendwann finden diese Familien, diese fünf Familien haben natürlich auch Wurzeln in Sizilien, finden natürlich heraus, dass Michael in Sizilien ist. Und dann wird seine Frau umgebracht.
Und vor allem ist es, sie sitzt noch so im Auto und sagt so, andiamo Michele. Und ich liebe, das ist so, wie sie das sagt, das gibt mir so die nice Italiano-Vibes.
Ja, aber richtig.
Und dann, piu, Auto explodiert.
Und er wird gerade von Fabrizio, der ja damals übersetzt hat für ihn, wird er verraten und versteckt da einfach eine Bombe im Auto, die dann Apollonia umbringt. Dann sieht Michael natürlich keinen Grund mehr, in Sizilien zu bleiben, geht wieder nach New York zurück, darf dann auch wieder zurückkehren, weil der Vito Corleone ja gesagt hat, okay, wir müssen so eine Friedensschließung machen, mein Sohn darf in Frieden zurückkehren. Alles andere ist mir egal, ich werde mich auch nicht weiter rächen.
Genau, weil der Ansatz dafür war nämlich, dass Sonny umgebracht wurde.
Stimmt, weil das ist dann auch noch passiert in der Zeit, ja.
Sonny hat sich nämlich an, jetzt wird es ein bisschen tricky und wir fassen das möglichst kurz. Sonny hat, war ein bisschen, er sollte für Vito sozusagen, während Vito im Krankenhaus war, den Don-Sitz übernehmen, aber er ist ein Hitzkopf. Er ist so ein bisschen...
Sonny ist so ein richtiger Hitzkopf.
Nicht ganz so schlimm wie Tommy in Goodfellas, aber er ist ein richtiger Hitzkopf, nimmt alles zu persönlich und einfach kein guter Businessmann.
Nee.
Und deshalb hat sich so zugespitzt, dass Sonny dann umgebracht wurde. Und so richtig Bonnie und Clyde-mäßig so...
Richtig im Kugellager so.
Ja. Ich habe irgendwo auch die Fakten stehen, wie teuer diese Szene war zu drehen.
Die Assassination of Sonny kostet...
Steht das hier?
Ja.
Wo hast du das gelesen?
100.000 Dollar genau. Von 6 Millionen Budget?
Von den 6 Millionen Budget waren 100.000 Dollar.
Oh mein Gott.
Einfach nur für diese Szene, wo sie Sonny erschossen haben. Das ist so...
Heftig.
Und genau, weil Vito dann meinte so, es kann nicht sein, dass denkt ihr jetzt, dass ich wieder euer Kind umbringe und ihr bringt wieder meins, wo soll das hinführen?
Ja, deswegen Sonny konnte nicht der Nachfolger sein, deswegen muss es Michael sein. Genau. Und Tom konnte es nicht sein, weil... Tom ist nicht blutsverwandt und Tom ist ja auch der Anwalt und er eignet sich einfach viel besser in dieser Rolle.
Und der andere Sohn war irgendwie in Las Vegas, so in den Casinos.
Fredo war für die Casinos zuständig, stimmt. Genau, auf jeden Fall, Michael kommt zurück und wird jetzt langsam Don, wird jetzt eingeführt in das Ganze, obwohl sein Vater noch lebt, aber der Vater ist ja sehr schwach und kommt dann aber wieder mit Kay Adams zusammen und das fand ich so...
Das fand ich sowieso so geil. Sie haben so ein Gespräch miteinander. Und sie meint so, seit wann bist du wieder da? Und er so, seit einem Jahr. So, aber ich wollte dich früher noch nicht wiedersehen.
Vor allem das Ding ist einfach, also man könnte sagen, okay, Zeit der Trauer. Und als sie damals
er
liebt sie nicht so wie Apollonia.
Apollonia war die wahre, die sizilianische, wo er gemerkt hat, so ey.
Ja.
Aber nee, sie ist einfach nur, okay, ich brauche eine Frau, ich muss Kinder kriegen. Und die fand ich vorher schon ganz nett.
Also komme ich mit der zusammen.
Kay ist auch mir viel zu weich. Auch dann ganz am Ende, diese ganz ikonische Szene, wo dann so, don't ask me about my business, never ask me about my business. Und dann so, okay, this once you can ask me about my business. Und sie so, hast du ihn umgebracht? Und dann merkt man so richtig so, Kay, komm, chill, natürlich hat er ihn umgebracht, sei nicht so naiv.
Das ist echt
da
so.
War sie echt so,
ja. Naja. Dann eine ganz, ganz ikonische Szene gegen Ende, der Monolog zwischen dem alten Don und dem neuen Don. Dieses Vater-Sohn-Gespräch, was auch cinematografisch richtig krass ist.
Ich will nur ganz kurz an der Stelle sagen,
ja.
Das ist meine Lieblingsszene im Film.
Ja?
Ja.
Ich habe, glaube ich, noch andere Lieblingsszenen.
Ich habe auch noch andere, aber das ist...
Ja.
If I had to say one...
Das ist wirklich so, und hier wird der Stab abgegeben, so. Dann stirbt der Don an einem Herzinfarkt, während er mit seinem Enkelsohn im Garten spielt, also so auf natürliche Art
und Weise. Und da sieht man auch wieder diese Relevanz von Familie und Business, weil wie stirbt Don Vito? Er spielt, während er mit seinem Enkel im Garten spielt. Auch in dem ganzen Film, wie präsent die Kinder sind. Du hast ganz oft, wenn die telefonieren, die eine hält so schreiend
Kinder,
Baby.
Alles. Ja.
Dann, wenn auf der Hochzeit, wenn der Don Corleone die ganzen Businessgespräche macht und Luca Brasi da ist, laufen die Kinder einfach mitten durch sein Office. Kinder sind so präsent in diesem Film, weil es heißt so, ey, es sind Kinder, die sind frei, natürlich, die sind Teil unserer Familie, die laufen hier
das
durch.
Das ist auch wieder sowas Südländisches, dass überall Kinder sind, weißt du? Du denkst dir so, hey, komm, das ist jetzt eine Erwachsenenparty. Egal,
nee,
das
und
ist
das
total egal,
nicht,
es sind trotzdem
wissen,
Kinder am
Start.
Die
Kinder sind unsere Zukunft und die Kinder sind so wichtig und wie die das so unterschwellig immer wieder einbauen.
Das finde ich richtig krass, aber das kann mir jeder Südländer bestätigen. Also wirklich, in so Ländern wie, keine Ahnung, in der Türkei oder in Spanien, Kinder sind teilweise so spät einfach noch unterwegs mit den Eltern, das ist unnormal. Die Eltern sind echt so essen und man bleibt sitzen und trinkt und quatscht und dann geht irgendwo noch Musik richtig laut an und die Kinder schlafen teilweise auf irgendwelchen Bänken im Restaurant oder spielen in so einer Kinderecke um Mitternacht und man denkt sich so, was geht hier eigentlich
ab? Ins Bett.
Ist halt richtig unpädagogisch, aber das ist wirklich dieses, nö, ich lasse mich nicht davon abhalten, mit meinen Freundinnen auszugehen, nur weil ich Kinder habe und ich will auch keine Nanny haben oder so, deswegen nehme ich meine Kinder einfach mit. Ja, und der stirbt dann halt einen natürlichen Tod und dann fangen die ersten Aktionen an. Und das ist wirklich ganz am Ende bei Michael, wo er dann auch bei der Taufe von seiner Nichte dabei ist.
Schon wieder eine ikonische Szene mit dem Crosscutting. Das ist die ikonischste
Szene.
Eigentlich, das sagen wir bei jeder Szene.
Oh mein Gott.
Die Pferdekopf-Szene ist ikonisch. Die Anfangsszene ist ikonisch. Die Crosscutting-Szene ist ikonisch. Aber die Taufe ist
so ikonisch, weil sie sind in dieser riesengroßen römisch-katholischen Kirche in New York. Und dann sagt der, und dann predigt er und dann fragt er ihn, okay, du wirst jetzt aber der Pate. Also er ist ja der Pate für die Leute, aber er ist auch Patenvater für die...
Michael wird halt auf zwei Ebenen Pate. Er wird gleichzeitig Pate für das Baby und er wird... Der neue Godfather, der neue Don Corleone.
Der neue Don, genau. Dann vor allem wie einfach der Prediger wieder sagt so, do you renounce Satan? Also so, widersprichst du Satan, ich widerspreche ihm. Und dann im Hintergrund, also als Crosscut, die ganzen Aktionen, die er dann bringt, weil genau an dem Tag hat er halt auch angesetzt, okay, jetzt werde ich mich an allen rächen, die für den Tod von meinem Vater... Alle Herz
der Familien werden umgebracht.
Die für den Tod von meinem Vater schuld waren, die Tod an Sonny getragen haben.
Er denkt sich so, okay, es soll keinen Krieg geben zwischen den Mafia-Familien. Es gibt keinen Krieg, wenn es keine anderen gibt.
Genau. Das ist so, ja, wirklich. Und dann die ganze Zeit so, ich widerspreche ihm, was Satan tut. Ich widerspreche schlechten Taten. Aber dann gleichzeitig finden diese ganzen Lachen. Und da merkt man einfach voll diese Dualität, in der die leben. Und jetzt können wir zusammen im Thema dieser Dualität in die Cinematografie von The Godfather einsteigen.
Okay, tell me about it.
Also, cinematografisch hat Francis Ford Coppola wirklich, also der hat den Kameramann eigentlich schon, der hat den schon richtig krass geleitet. Also der Kameramann Willis.
Sowieso krass, dass Gordon Willis keine Oscar-Nominierung bekommen hat.
Nee, weil er war auch selber nicht so. Also er hat das alles schön aufgenommen und so, aber ich glaube, es ist wirklich alles eigentlich aus der Vision von Francis Ford Coppola entstanden, weil es war wirklich so, mach das so, mach das so, mach das so. Es war nie sowas wie, ja, das war eine Cinematografie, das war so eine DOP-Entscheidung so. Nee, es war wirklich von Francis Ford Coppola, weil das Licht, wie gesagt, zu der Zeit in diesen Filmen, Anfang der 70er, Ende 60er Jahre, alle waren ganz hell beleuchtet, Three-Point Lighting, whatever. Er wollte zeigen, okay, diese Menschen, die leben in einer Welt, das ist unsere Welt, aber es ist auch eine Subwelt. Und die leben einerseits im Dunkeln und auf der anderen Seite im Hellen. Und alles, was hell ist, wie Liebe, zum Beispiel diese ganzen Szenen in Sizilien, sind super hell in weichem Licht gezeichnet. Die Hochzeit, super hell in weichem Licht gezeichnet.
Das sieht man bei der Hochzeit besonders gut, weil da hat man diesen richtig krassen Kontrast. Diesen
mega romantischen Touch. So.
Also die Hochzeit ist so hell und so bunt und dann hast du Don Corleone in seinem Büro, Office, dunkel, klein, eng, düster.
Ja. Und das Krasse ist auch, man sagt ja, die Augen sind der Schlüssel zur Seele oder das Tor zur Seele. Und die Augen von Don Vito Corleone sind ganz oft ganz im Dunkeln gelassen, werden also gar nicht richtig belichtet. Das wird extra so angepasst vom Licht, dass sie nicht belichtet werden.
Das hat aber auch noch einen anderen Grund.
Ja.
Die mussten ihn nämlich, war das immer von unten oder von oben, die mussten bei ihm besonderes Licht benutzen. Sie konnten ihn nicht normal ausleuchten, wie sie es bei anderen machen, weil Marlon Brando diese Prothesen im Mund hatte, damit seine Wangen so bulldoggig so runterhängen.
Und dass er auch so redet.
Genau, und damit man das nicht sieht, vom Licht mussten die ihn bestimmt beleuchten, damit es nicht so auffällig ist.
Dann mussten sie ihn wahrscheinlich von oben beleuchten.
Genau. Also irgendwie sowas war da.
Ja, auf jeden Fall. Michael ist am Anfang, bei dem sieht man die Charakterentwicklung richtig stark durch die Kamera, weil er ist am Anfang einfach komplett beleuchtet. Er wird immer richtig hell gezeigt, bis Sizilien, bis er dann wieder nach New York zurückkehrt. Und dann sieht man auch, eine Seite von seinem Gesicht ist immer im Dunkeln gelassen und die andere ist so hell gelassen. Das gleiche wie bei Tom Hagen. Bei ihm hat es einen anderen Grund. Tom Hagen einerseits Teil der Familie, andererseits aber fremd.
Ja, er ist zwiegespaltene
Persönlichkeit. Ja. Und das ist so krass, weil diese Dualität wird richtig krass hergestellt. Allein die Kamerabewegungen und wie Leute eingeführt werden. Man merkt richtig, okay, dieser typische, wie Don Vito, die Energie von Don Vito Corleone wurde mit einer bestimmten Kamerabewegung eingefahren. Es geht los mit Ich glaube an Amerika. Und dann sieht man diesen Typen, der diese Bitte hat an den Vater. Die Kamera geht zurück und dann wird es ein Over-the-Shoulder-Shot und man sieht, okay, Don hört ihm die ganze Zeit zu. Also man überträgt die Power quasi. Man denkt am Anfang, der Typ, der die Bitte hat, will irgendwie, steht im Zentrum der Szene. Aber nein, im Zentrum steht eigentlich der Don, der dahinter steht.
Ja, und da finde ich es auch richtig cool. Da kann ich gleich einsetzen, weil wir gerade bei der Szene sind.
Ja.
Zum Thema Editing nämlich da. Manchmal ist es krasser, wenn man weniger macht und wir haben nämlich 4 Minuten keinen Schnitt. Wir haben 4 Minuten nur diesen Typen, wie er redet, wie man denkt, er ist im Zentrum. Wir haben die Dollyfahrt nach draußen über die Schulter oder den Zoom raus.
Mhm.
Und der erste Schnitt, den es in dem ganzen Film gibt, ist der Schnitt, wo wir den Gegenschuss haben auf Vito Corleone. Mhm. Damit wir wissen, so, er ist im Zentrum. Der erste Cut here we go.
Mhm. Und das Gleiche wird dann auch benutzt, als Michael die erste Entscheidung trifft, okay, ich werde diese Leute umbringen, ich werde Solozzo umbringen und diesen Police Officer, weil um mich an meinen Vater zu rächen, weil das Ding ist, Michael hat sowas noch nie gemacht und er ist in diesem Zimmer mit Clemenza, mit Tassio, die Assistenten der Familie sind, Tom Hagen ist dabei und Sunny ist dabei und Sunny versucht in dieser Szene immer so ein bisschen und man merkt einfach so krass, wie dieses Backing and Staging von der Kamera, also wie Kamerabewegung und wie Schauspieler repräsentiert werden, wie das einfach harmonisch übereinstimmt, weil Sunny geht durch den Raum und es ist immer dieses, er hat jetzt gerade die Pole Position, also er ist so in the power und dann wird diese Power aber immer abgegeben, weil Michael sitzt dann da und dann wird genau dieser Zoom, wie er am Anfang war bei Don Vito, wo dann die Kamera nach hinten schwenkt, wird hier die Kamera genau in der gleichen Art nach vorne geschwenkt, bis dann das Close-Up auf Al Pacinos Gesicht kommt. Und das ist halt so, man merkt so, ah krass, okay, er wird der neue Don.
Al Pacino ist der Vito der Familie. Und
ich finde auch voll gut, wie einfach auch der Boss auch dargestellt wird, weil so ein Hitzkopf wie Sonny könnte niemals Boss sein. Weil Don Vito weiß es und Michael weiß es auch, wahre Power liegt einfach in der Ruhe und in dieser Kalkulierbarkeit von Sachen. Und dass man wirklich so kühl und wirklich alles kalkuliert und berechnen kann und dann striken kann und nicht einfach von vornherein bam, bum, bum. Und Sunny auf der anderen Seite wird cinematografisch auch richtig gut dargestellt, weil bei ihm ist es nicht so, dass die eine Seite im Dunkeln und im Hellen ist, weil er hat keinen inneren Konflikt. Er ist immer dieser Hitzkopf. Er ist voll in seinem Charakter. Ja, er nimmt sich, was er will und deswegen ist er auch die ganze Zeit immer hell dargestellt, weil er hat kein Problem mit seinem Charakter.
Und er nimmt sich die Rolle auch voll an. So, ey, mein Vater wurde angeschossen, er liegt im Krankenhaus. Dann bin ich natürlich, übernehme ich die Rolle vom Don und natürlich kümmere ich mich um das Business. Und das ist meine Aufgabe. Ich wusste schon immer, dass das auf mich zukommt. Ich mache das
jetzt. Da ist keine Komplexität dahinter.
Und da ist auch nicht wirklich ein Wandel in seinem Charakter. Sein Charakter macht keine Entwicklung durch. Ja.
Deswegen stirbt er wahrscheinlich auch. Anyways, was auch ein kleines, nettes Infochen am Rand ist. Alle Frames sind durchdacht und inspiriert. Also nicht alle, aber alle Frames, in denen Charaktere eingeführt werden, sind inspiriert durch Ölgemälde. Zum Beispiel, als Apollonia eingeführt wird. Sie geht ja dann durch diese Montagnas, durch diese Berge mit den Kindern in Sizilien und dann schaut sie Michael an und er schaut sie an und man merkt sofort so, wow, krass, das ist ja also wie so...
It's a connection.
Voll die Connection. Es ist in der gleichen Struktur und im Aufbau wie die Mona Lisa gemacht. Dann, als Luca Brasi stirbt, dieses ikonische, wo die Kehle stranguliert wird. Das ist das,
und seine Augen so rauskommen.
Das ist so Caravaggio. Das ist so ein Gemälde von Caravaggio, was genauso aussieht. Und bei Don Vito ist es auch irgendwas von Rembrandt, glaube ich. Also es sind so ganz bekannte Ölgemälde, tatsächlich, Geil. Die so dargestellt werden. Auch wie Sizilien dargestellt wird, Impressionismus. Man findet halt 1:1 solche Inspirationen dafür. Und das fand ich ziemlich cool.
Das ist halt, wenn der Film wie ein Gemälde ist, ne? Das ist
definitely.
Kunst on another level.
Yes.
Dann kann ich nämlich gleich weitermachen und bei ein paar Szenen einhaken, über die wir geredet haben, wegen Editing. Weil in dem Film einfach, das Witzigste ist sowieso der Editor. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, weil eigentlich haben 6 Leute diesen Film geeditet.
Was?
Und nur 2 wurden gecredit. Nur 2 haben Credit bekommen. Nur William Reynolds und Peter Zinner. So haben wir jetzt ganz 6 dran gearbeitet.
Okay.
Erstmal, das Schwierigste hieß auch für Francis Ford Coppola war, aus dem ganzen Filmmaterial, was er am Ende hatte, einen Film zusammenzumachen, den er Paramount geben konnte, der irgendwie
nicht zensiert wird.
Der auch gescreent werden konnte, weil die hatten über 90 Stunden Filmmaterial.
Oh, und damals wurde nur auf Film gedreht.
Die haben 500.000 Feet of potentially usable footage gehabt.
Was sind 500.000 Feet? Wie viele Kilometer ist das?
500.000... Nein, das kann doch nicht richtig
sein. Doch, das kann sein. Das kann schon sein. Als ich auf 70mm links geguckt habe im Zoopalast 2001 Space Odyssey, habe ich einfach zum allerersten Mal in meinem Leben auf 70mm geguckt und davor noch gar nicht. Das war vor 2 Jahren im Zoopalast und da haben die riesige Filmrollen reingetragen, also wirklich mit so Wägen reingeschoben, weil das ist einfach, der Film dauert auch 2,5 oder so Stunden. Also dieser Film, das war Filmmaterial von 152 Kilometern. Also wir reden hier von diesen Filmrollen, ne Leute? Also wisst ihr noch?
Wisst ihr, wie viel Kilometer das sind?
Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg?
I don't know, es ist weit. Nur an Film. Ciao, Kakao. Aber das war halt dann potentially
usable. Das war noch nicht gecuttet.
Also das war alles, was er irgendwie gedreht hat, aber was er aber im Film verwerten konnte irgendwie. Crazy. Crazy. Und das war halt so eine Monsteraufgabe, das dann zusammen zu editen. Und man sieht aber richtig, wie die Aufgabe der Montage auch richtig einen Film shaped. Weil wir schon darüber geredet haben, eine Szene wie diese der Taufe, funktioniert erst im Editing Room, nur wenn du das Cross-Cutting hast und das so einarbeitest.
Ja.
Und ganz, ganz viel das Tempo und die Atmosphäre von dem Film passiert auch über Editing,
ja,
weil er sehr langsam erzählt wird und sehr langsam geschnitten wird,
ja,
und richtig viel über Cross-Dissolves erzählt wird. Und eine Cross-Dissolve ist, wenn du keinen harten Schnitt hast, sondern so die Bilder so ineinander übergehen. Und das machen sie richtig viel vor Horrormomenten, um die Ruhe vor dem Sturm zu zeigen. Mhm. Das ist so, alles ist ruhig und harmonisch. Und dann kommt der Horrormoment. Ein, ja, Beispiel dafür ist die Szene mit dem Pferdekopf nämlich. Die haben ganz viel so Cross-Dissolves immer wieder von dem Haus des Producers. Stimmt. Und es ist so ganz ruhig.
So früh am Morgen, man sieht den Balkon, man, genau, sieht den Garten, man sieht das Fenster. Der schläft noch so schön friedlich. Und auf einmal wacht er auf und merkt so, hä, irgendwas stimmt nicht.
Genau.
Irgendwas stimmt nicht, ich habe an den Händen Blut. Zieht die Decke ein Stück weg, zieht sie weiter ein Stück weg, zieht sie weiter ein Stück weg. Und dann liegt da der Kopf und dann...
Genau, und das Witzige ist nämlich, die haben die ganze Zeit da tatsächlich auch eine ziemlich lange Kamerafahrt und keine schnellen Schnitte, weil sie dachten, wenn sie jetzt bei dem Ding mit dem Pferdekopf viele schnelle Schnitte haben, nee, ist ein bisschen wie so ein Slasher-Movie, wie so ein B-Film. Und die wollten uns zeigen, wir sind im gleichen Moment da und erleben das in der gleichen Zeit wie er. Auch später, wenn Conny von Carlo, von ihrem Ehemann, geschlagen wird, dann ist das auch so, dass wir die ganze Zeit keine Schnitte haben, sondern sie mitverfolgen, weil wir als Zuschauer diesen Horror genau in Echtzeit miterleben sollen. Ja. Wir sind nicht außerhalb und sehen das cool und fancy zusammengeschnitten, sondern es ist, nein, du bist mit dabei und du bist in dieser Zeit gefangen und du musst es aushalten.
Ja.
Aber wenn die Szene nämlich dann vorbei ist, sehen wir dann wieder das draußen und dann schneiden wir nämlich mit harten Schnitten immer weiter weg. Das ist so, dieser Producer fängt dann nämlich an zu schreien. Und im Gegensatz zum Anfang, wo wir das Haus von außen gesehen haben und diese Cross-Dissolves hatten, haben wir dann harte Schnitte und entfernen uns von dem Haus.
Ja.
Und das zeigt so, jetzt hast du nicht mehr die Idylle von davor.
Ja.
Und das machen sie ganz oft einfach nur übers Schneiden, kriegen sie das hin.
Mhm.
Und ja.
Das ist schon krass. Ja, der Rhythmus einfach, der Rhythmus des Films wird eigentlich durch den Schnitt bestimmt so.
Genau, auch rhythmisches Cutting wirklich. Die Szene, finde ich, wo man es richtig gut machen kann, wenn ihr Bock da mal genau auf Filmanalyse habt. Es gibt eine Filmanalyse zu dieser Szene, die wir gesagt haben, im Restaurant zwischen,
ja,
Michael Corleone, wenn
Solozzo
er die
Solozzo und den Polizisten.
Wenn, ja, er die umbringt. Und das stimmt alles. Da haben wir erst rhythmisches Cutting. Du siehst daran, wie schnell geschnitten wird, was wann passiert. Soundmixing gibt dir genau dann die Cues, wann du was wie empfinden sollst. Also ich kann jedem empfehlen, guckt euch diese Szene nochmal an.
Ja.
Und achtet wirklich auf Kamera, auf Schnitt und auf Soundmixing. Auch, dass die Musik in der Szene die ganze Zeit noch nicht da ist. Und erst nachdem er die erschossen hat und aus dem Restaurant rausgeht, setzt die Musik ein. Mm. Das ist auch alles
so gut. Aber über die Musik könnten wir wirklich, also die Musik ist einfach so ikonisch. Ich liebe das.
Die ist echt richtig, richtig.
Ich könnte mir einfach auch den ganzen Soundtrack immer so einfach geben.
Was
so,
ich auch ganz cool finde, noch ein Department vielleicht, Costume. Ich habe nicht viel zum Kostüm. Wir haben ja schon gesagt, Kostüm hat einen Oscar bekommen. Aber oder beziehungsweise eine Oscar-Nominierung. Die haben den Oscar nicht bekommen, nur nominiert. War von Anna Hill Johnstone. Weil ich habe mir so angeguckt, was sie sonst noch so gemacht hat. Und viel von ihr kannte ich sonst nicht. Aber sie war einfach Wardrobe Supervisor. Das heißt, du bist noch nicht zuständig fürs Kostüm, sondern bist halt nur so...
Nee, warte mal, Supervisor ist doch der Head.
Ja, aber es ist, ja, Costume Design ist ja was anderes als Wardrobe Supervisor.
Du bist zuständig dafür, was dann halt am Set, wie das dann alles abläuft.
Genau.
Und so, wer wann was bekommt zum Anziehen, ja.
Und sie war einfach Wardrobe Supervisor bei On the Waterfront. Hab und On the Waterfront ist aber wieder ein Film mit Marlon Brando. Das heißt, sie kannte ihn schon von damals und dann waren sie einfach beide bei der Party.
Sie kannte also auch seine Shenanigans.
Oh yeah.
Definitely.
Genau.
Du hast Fun Facts am Rand.
Ich habe immer Fun Facts, you know me.
Spit them Fun Facts.
Okay, ich habe ein paar Szenen-Fun Facts, weil wir haben gesagt, es gibt so viele ikonische Szenen. Die Hochzeitsszene ganz am Anfang hatte über 750 Extras. Wir haben schon gesagt, ganz viele von den Extras waren auch Mafiosos. Und die haben eine Woche gebraucht, Und die haben eine Woche gebraucht, das zu drehen. Eine Woche nur für die, ich meine, nur ist gut, ne? Waren halt auch 25 Minuten.
Ja.
Aber haben dafür gebraucht. Und was ich auch so krass fand, dass diese Beating-Up-Szene, da wo Sonny den Ehemann von Carlo
zusammenschlägt,
dafür haben sie 4 Tage gebraucht. Und wir haben uns die Szene eben nochmal angeguckt und ja, es ist
irgendwie... Man kann sich denken, okay, so eine Zusammenschlagszene, das ist ja auch eine Choreografie, die dahinter
genau, steckt. Genau, oder auch mit den Kindern am Wasser springen.
Dass man
so
die Kinder dahin bekommt, okay, aber 4 Tage? I don't know.
Ja.
Anyways.
Das Heftigste ist allerdings,
ja,
der Pferdekopf. Der ikonische Pferdekopf ist ein echter Pferdekopf.
Nein.
Es ist ein echter Pferdekopf. Die haben bei so einer Company Food Factory für Hundefutter oder so,
Stimmt, in Hundefutter ist ja auch viel Pferdefleisch und sowas drin. Ne?
Und da hat der Francis Ford Coppola einfach mal angefragt und meinte so, ganz ehrlich, die haben das Pferd nicht für uns umgebracht, das lag darum, wir können das einfach mitnehmen, kein Problem. Hat das gemacht und die haben den echten Pferdekopf da reingelegt und der Producer, also dieser Schauspieler, der den Producer gespielt hat, angeblich, und Leute am Set haben das bestätigt, beim ersten Take, den die gemacht haben, wusste er nicht, dass dieser echte Pferdekopf in seinem Bett liegt und die Schreie, die man hört, also sie wissen nicht, ob sie wirklich den ersten Take genommen haben, aber die Schreie vom ersten Take auf jeden Fall sind im Film drin, weil er so geschockt war, dass so ein echter Pferdekopf einfach in seinem Bett liegt. Und es war so, da denke ich mir manchmal, was sich die Regisseure, was die ihren Schauspielern antun.
FFC, ich sag nur FFC. Okay.
Ja.
Aber ich finde halt wirklich diesen Johnny Fontaine, dass er mit Sinatra so oft in Verbindung gebracht wird.
Das ist schon geil, ne?
Ja. Aber wenn wir schon von Szenen reden, was waren deine Lieblingsszenen?
As I said. Meine Lieblingsszene ist definitiv die Dialogszene zwischen Vito und Michael Corleone, weil das auch so cinematografisch so gut gemacht wurde. Mm. Wenn du siehst, am Anfang haben wir so Schuss gegen Schuss und sie sitzen sich so gegenüber. Und dann, wenn Vito ihm aber sagt, so Michael, ich wollte das nie für dich, ich wollte, dass du Politiker wirst oder was auch immer, arbeiten sie so gut, er kommt so rum und setzt sich so neben ihn. Und sie gucken sich
an. War auch ein bisschen vor ihnen, aber es ist trotzdem nicht so, ja.
Und sie sind zueinander gerichtet, aber sie haben kein Eyeline-Match. Sie gucken sich nicht direkt in die Augen,
ja.
Obwohl sie zueinander gerichtet sind. Und Vito ist vorne und das nennt man Planes. Und Vito ist auf dem ersten Plane, dann Michael ist auf dem zweiten Plane.
Wie als ob ein Bild mehrere Schichten hätte. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal Photoshop benutzt habt, dann wisst ihr, okay, ein Bild kann mehrere Ebenen, Schichten haben.
Genau, wie so Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, so ein bisschen in der Richtung.
Genau.
Oder wie so eine Fotokollage, wenn ihr Bilder ausklebt und so übereinander legt.
Und wenn man das ganz kurz anguckt und sogar auf Pause drückt, man denkt wirklich, es ist so gefotoshoppt, wenn man sich das anguckt.
Man denkt echt, es ist ausgeschnitten und reingefügt und dann ist der Hintergrund auf der dritten Plane.
Ja.
Und was das mit dir auslöst, weil du siehst so, sie versuchen gerade ein inniges Gespräch zu führen, aber sie sind nicht auf einer Ebene. Nein. Weil Vito sagt, es geht um Familie und ich wollte das nicht für dich. Und Michael ist aber schon so, ich bin der Don, eiskalt. Und auch später im Verlauf in den nächsten Filmen ist er gar nicht so mit Familie, weil er das nicht so hinkriegt wie Vito. Und die sind nicht auf einer Ebene, die reden aneinander vorbei.
Ja, weil Michael hat halt auch sehr eigennützige Motive tatsächlich.
Deshalb, die finde ich richtig gut.
Ja.
Und eine dritte Szene, die ich gerne mag, obwohl das war die erste, dann obviously mag ich die Szene, wo Michael die anderen beiden umbringt.
Ja.
Weil die einfach cinematografisch, da stimmt alles. Wirklich, alles stimmt an dieser Szene.
Ja.
Und die dritte, die ich gerne mag, und die mag ich ein bisschen aus eigennützigen Hintergründen, ist die Szene im Krankenhaus. Weil die mir richtig Horror-Vibes gibt. Und das ist mir mal aufgefallen, weil
Stimmt. Wo der sagt so, warum beschattet niemand meinen Vater? Die werden meinen Vater umbringen. Und dann sagt er zu der Krankenschwester, wir müssen meinen Vater hier rausschaffen in ein anderes Zimmer. Und dann weiß man nicht, wer die Treppen hochkommt. Und es ist wirklich so dieses so, wow.
Es ist wie ein Horrorfilm. Und für mich ist es wirklich, ich gucke ja auch gerne Horrorfilme. Und mir ist aufgefallen, viele von den guten, großen Dramen geben mir oft Horror-Vibes. Die haben so eine Sequenz, das ist nicht der ganze Film, so ein klassischer Horror, aber die haben Horrorelemente mit drin.
Ja.
Weil ein Film sollte jede Emotion in dir auslösen. Du sollst bei einem Film lachen, du sollst bei einem Film weinen, du sollst dich für die freuen, du sollst die hassen. Und da gehört Horror als Emotion genauso mit zu.
Ja, was auch krass ist, also bei mir Lieblingsszene ist eigentlich schon direkt am Anfang, wenn er sagt, I believe in America. Und dann sagt er, warum bist du nicht zuerst zu mir gekommen, wenn du so an mich glaubst? Warum bist du zuerst zu der Polizei gegangen? Ja, ich wollte ein guter Bürger sein. Aber wir können das jetzt nochmal einblenden.
Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone.
Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first?
What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do.
We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt.
I didn't want to get into trouble.
Genau, also diese Szene ist auf jeden Fall, das ist für mich einfach der Kern von dem Ganzen. Das ist der Kern, warum ich angefangen habe, Mafia-Filme, glaube ich, zu gucken. Das ist der Kern von dem, wie es sich, glaube ich, unterscheidet zu anderen Kriminalfilmen und zu anderen... Weil es gibt ja mehrere Arten von Gangster, weißt du?
Ja.
Und das ist halt wirklich die Mafia-Art von Gangster. So. Und ja, das ist ziemlich... Aber es gibt so viele Szenen. Eigentlich diese ganze Sequenz in Sizilien mit Apollonia, wie ihr das Autofahren beibringt und ihr diese Kette schenkt und sie heiratet. Und dann aber später auch tatsächlich, wo Michael zum Don wird und dann sagt, lüg mich nicht an.
Uh-huh. Only don't tell me you're innocent. Because it insults my intelligence.
Weil ich weiß, dass du es getan hast.
Ja.
Also beleidige nicht meine Intelligenz, indem du mich anlügst. Und das sind halt einfach so Sätze, so, ich würde die selber übernehmen. So. Also ich würde diese Sätze einfach voll gerne übernehmen. So.
Ja, do it.
Yes, yes. Aber sonst, Lieblingsszenen, eigentlich alles Mögliche. Da sind ja so viele Szenen, die und sind halt nicht unbedingt Lieblingsszenen, aber die sind einfach so wegweisend für bestimmte Sachen, die im Kino gemacht werden können.
Und die waren halt auch ikonisch, weil natürlich ist die Szene der Taufe eine ikonische Szene und wir wissen auch, warum die cinematografisch so gut ist.
Mhm.
Aber deshalb, ich neige dann dazu, dass ich das dann immer noch gut finde, aber deshalb kann ich es nicht als meine Lieblingsszene nennen, weil ich weiß, dass jeder das als Lieblingsszene hat.
Ja. Oder immer jedes Mal, wenn gesagt wird, ich werde ihm ein Angebot machen, was er nicht abschlagen kann.
Ja.
Ja. Yes. Aber das ist zu Recht der Startfilm von Francis Ford Coppolas Karriere und gleichzeitig auch der Startfilm für alle anderen ernstzunehmenden Mafia-Geschichten. Es hat auch den Weg geebnet für Scorsese in einer bestimmten Hinsicht.
Ja, also wir hätten nicht so viele Scorsese-Filme, wenn es das...
Ja, und ich glaube, Francis Ford Coppola ist 39er Jahrgang, der ist auch schon sehr alt, und Scorsese ist 43er Jahrgang. Also Scorsese ist sogar 4 Jahre jünger als Coppola.
Francis.
Anyways, wir freuen uns...
Ja, und guckt euch den Film einfach... Also jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch wirklich an.
Und dafür ist Amazon Prime auch wieder super.
Genau, denn jetzt wirklich an dieser Stelle Props an Amazon.
Wirklich. Ja, die haben einfach alle 3 Teile davon.
Ja.
Yes.
Da war ich nämlich wieder enttäuscht. Weißt du, meine erste Haltestelle ist natürlich immer Netflix. Guckst, was Netflix hat.
Mhm.
Und manchmal, dafür bezahlen wir eben für alle Streaming-Anbieter.
Ganz genau, damit wir nicht in solche beklemmenden Situationen kommen, wo wir dann 2,99 für das Ausleihen eines Films ausgeben müssen.
Dann lieber jeden Monat.
Dann lieber jeden Monat 8 Euro, ja, genau.
Genau.
Anyways, wir melden uns nächste Woche.
Mit vermutlich einem neuen Mafia-Film.
Das ist der Mafia-Month. Mafia-Month of the Year. Oder auch Nisa's Month.
Yeah. Bye.
Arrivederci.
Arrivederci.